Ja, willkommen bei Liedkultur. Ich sitze hier mit Gerhard Anger alias Tollwut Bezirk. Hallo Gerhard.
Ja, hallo Maha, grüß dich.
Ja, und wir wollen über Musik sprechen, und zwar über klassische Musik. Ja, was hast du eigentlich mit klassischer Musik zu tun?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich mache das nicht beruflich, habe aber so während des Studiums und seinerzeit in München ja ziemlich viel Orgel gespielt. Es war so ein Instrument, das mich schon irgendwie als kleines Kind sehr fasziniert hat, weil es ja ein riesiger Apparat ist. Man nennt so einen Spieltisch ja auch Regierwerk. Man hat so ein Gerät mit ungefähr 200 bis 300 Schaltelementen vor sich und kann also ganz viel konfigurieren und machen und tun.
Regierwerk?
Eine Orgel wird so eine Orgelaufteilung, eine klassische Orgelaufteilung erfolgt in Werken. Man sieht es auch an manchen Orgeln, dass zum Beispiel hinter dem Organisten noch so ein kleiner Teil der Orgel ist, was dann das Rückpositiv genannt wird. So ein Orgelprospekt, also das, was man von so einer Orgel so sieht, ist ja oft auch in verschiedene, deutlich voneinander unterteilte Segmente aufgeteilt. Es ist dann sichtbar, also man hat ein Brustwerk und halt das Hauptwerk, ein Rückpositiv, vielleicht Pedaltürme, wo dann also besonders große Pfeifen sind, die über die Pedale angesteuert werden. Und auch der Spieltisch hat in dieser Werkeinteilung einen Namen. Und den nennt man manchmal auch eben Regierwerk, weil man von diesem Orgelspieltisch aus die Orgel regiert.
Ja. Jetzt weiß ich auch, warum du Politiker werden willst. Also Gerhard ist ja auch aktiv in der Piratenpartei. Mhm. Ja, weil du dann auch regieren kannst.
Ja, ja. Also das
Orgelspielen ist vielleicht besser.
Das Regierwerk. Ja, und das habe ich einige Jahre lang getan. Bin also als Vertretungsorganist durch ganz München gereist. Da 30, 40 Orgeln gespielt und das einige Jahre lang sehr, sehr intensiv gemacht. Mittlerweile nicht mehr so, bisschen Cembalo, wenn ich mal an eins komme, oder auch Klavier. Ich habe ja auch anlässlich einer Mitgliederversammlung der Piraten kürzlich ein bisschen Klavier gespielt, weil da günstigerweise gerade eins stand. Ansonsten.
Stimmt, da habe ich dich gehört. Da hatten wir zwar diesen Podcast schon vereinbart, aber das hat mich gänzlich überzeugt.
Ja, da hatte ich auch Noten dabei, weil ich wusste, dass es diesen Flügel dort gibt. Und habe dann da ja ein bisschen Bach gespielt, französische Suiten und ja.
Ja, na, da sind wir gleich beim Geschmack. Was sind denn so deine Lieblingskomponisten?
Ach, ist schwer zu sagen. Es beschränkt sich auch nicht nur auf die Barockzeit. Gut, man muss natürlich sagen, an Johann Sebastian Bach kommt man nicht vorbei. Und das auch aus gutem Grund, weil es schon alles eine fantastische Qualität hat. Also auch eine fantastische Qualität im Vergleich zu anderen Komponisten der Zeit, wie vielleicht jetzt zum Beispiel Telemann oder so, der auch nicht so bekannt ist, auch zu Unrecht vielleicht nicht so bekannt ist. Aber wie gesagt, an Bach kommt man nicht vorbei. Händel ist ein ganz fantastischer Komponist. Da gibt es wunderschöne Stücke, wunderschöne Opern auch. Und er hat ja später dann auch Oratorien geschrieben, wovon man den Messias vielleicht allgemein kennt. Es gibt da aber noch eine riesige Anzahl von anderen Werken. Das sind schon die beiden Barockkomponisten. Domenico Scarlatti, der auch nicht so großartig bekannt sein dürfte, der ganz fantastische Cembalo-Musik geschrieben hat, die auch sehr einflussreich gewesen ist durch die Kompositionstechnik, auch die Spieltechnik. Es ist alles hochvirtuos und ist auch heute noch sehr virtuos. Also es gibt zum Beispiel Wladimir Horowitz oder so, hat in sein Konzertprogramm auch immer ein paar Sonaten von Scarlatti eingebaut. Und in der späteren Zeit, ich liebe Schubert. Schubert ist ein großartiger Komponist.
Ich liebe Schubert auch. Also da,
da also kommen wir also Bach zusammen. Ich mag auch Bruckner sehr. Mahler, also es ist ein riesiges Spektrum. Ich kann mich da schwer auf einen Komponisten festlegen. Es ist eigentlich, gefällt mir immer das am besten, was ich gerade in dem Moment höre.
Ja, klar. Also, wie gesagt, ich mag Schubert eben auch. Mhm. Und dann habe ich bei den neueren Komponisten, gibt es für mich eigentlich nur einen, also Bruckner auch, aber Gustav Mahler finde ich großartig. Ich glaube, das ist auch der Komponist, der am nächsten rankommt an Bach.
Ja, Mahler ist groß. Das ist unglaublich. Ja. Die Sinfonien sind unglaublich. Das sind,
na, ich bin auch ein Liederfan. Deshalb mag ich auch Schubert. Weil für mich die Lieder einfach besser zu durchschauen sind. Mhm. Also ich komme da, ich versuche ja auch zu verstehen, was da abgeht. Mhm. Also auch theoretisch zu verstehen. Und das ist bei großen Sinfonien nicht so einfach, weil man da natürlich viel machen muss. Ja. Ja, aber wir müssen vielleicht, wir wollten uns ja ein bisschen auf Barock konzentrieren und damit auch anfangen. Und Bach ist ja sozusagen auch bei uns beiden irgendwie interessant. Warum ist Bach eigentlich beeindruckender als als jetzt die Virtuosen, die du schon genannt hast, Scarlatti und so?
Ich glaube, es hat viel mit Struktur zu tun. Es hat einiges mit Struktur zu tun und mit dem Einfluss, den die Musik auch gehabt hat. Und ja, was ich schon gesagt habe, also es ist nicht nur die Fülle, das Bachwerkverzeichnis umfasst ja über 1000 Werke, sondern es ist tatsächlich auch offensichtlich eine ganz besondere Qualität. Also die Musik hat eine ganz besondere Qualität. Jetzt ist es die Frage, wie definiert sich das? Wie kommt man drauf zu sagen, eine bestimmte Musik hat eine besondere Qualität? Bach ist Bülow, die Bülowstraße ist ja nicht weit von hier, ich glaube, es war Bülow, der gesagt hat, er sollte nicht Bach, sondern das Meer genannt werden. Mhm. Und er hat auch das wohltemperierte Klavier als, ich hoffe, ich schreibe ihm dieses Mehrzitat jetzt richtig zu, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, hat aber auch gesagt, das wohltemperierte Klavier von Bach ist das Alte Testament des Klavierspielers. Bach vollendet auch eine Tradition. Die Barockmusik, also ich habe auch gerade in der Wikipedia nochmal nachgeguckt, endet, also der Spätbarock in der Musik endet eigentlich mit dem Tod von Johann Sebastian Bach und er führt viele Formen zu einem gewissen Ende. Er vollendet eine jahrhundertelange Tradition und schöpft auch aus dieser Tradition. Also die Familie Bach ist ja eine sehr traditionsreiche Musikerfamilie gewesen. Da gibt es also sicherlich über 20 Komponisten, die im Verlauf von mehreren Jahrhunderten halt auch Musik geschrieben haben. Und Bach schöpft aus dieser ganzen Tradition. Er war ein ungeheuerlich fleißiger Mensch, ein unglaublich fleißiger Komponist, der sehr viel geforscht hat, der sehr viel andere Werke auch bearbeitet hat, um zu lernen. Und er vollendet eigentlich diese gesamte Tradition an ganz vielen verschiedenen Stellen, in der Klaviermusik, in der Orgelmusik, in den Kantatenwerken, bei Konzerten. Er ist so ein Vollender einer jahrhundertelangen Tradition und das zeichnet ihn auch ganz besonders aus.
Mhm. Ja. Also ich muss noch gleich dazu sagen, also ich habe jetzt mal geschrieben, Hans von Bülow, das ist wahrscheinlich der gemeinte, denn der Bülow hier ist natürlich irgendein preußischer General, weil ja hier aber nur die Militärs.
Ja. Schade eigentlich.
Ja, diese Familie, die übrigens dann ja auch ein jüngerer Vertreter ist, Herr Vico von Bülow, alias Loriot. Also sie haben schon ordentlich zur deutschen Kultur
der ja auch schon als Dirigent hervorgetreten ist in einigen Veranstaltungen.
Aber um den Bezug zur Gegenwart herzustellen, wollte ich ja nochmal fragen, warum interessieren sich Nerds eigentlich für Bach?
Ja, es war auch ganz lustig. Kürzlich sprach mich da auch schon ein anderer Pirat drauf an und meinte, auch ein Bach-Nerd und war also ganz begeistert und freute sich da. Es wird ja öfter mal irgendwie gesagt, Bachs Musik sei reine Mathematik. Das ist natürlich nicht ganz richtig, weil musikalische Zusammenhänge, Intervalle, dieser zeitliche Verlauf natürlich immer auch irgendwie in der Form von mathematischen Verläufen irgendwie dargestellt werden können. Das ist also jetzt nichts, was Bach irgendwie besonders oder unbedingt auszeichnet. Das ist bei der Musik eben so, dass da halt Schwingungsverhältnisse eine Rolle spielen und eben ein zeitlicher Verlauf. Es ist sehr strukturiert. Die Musik von Bach ist sehr, sehr strukturiert. Mhm. Das ist jetzt nichts, was ihn in der Barockmusik alleine auszeichnet, denn es gibt sehr, sehr viele Regeln in der Barockmusik. Es ist eine sehr von sehr vielen Konventionen und Vorschriften und Regeln bestimmte Musik. Es ist ja im Wesentlichen alles kontrapunktische Musik, polyphone Musik, wo also verschiedene Stimmen, die zum Beispiel durch verschiedene Instrumente gespielt werden können, aber eben auch an ein und demselben Instrument wie dem Klavier oder der Orgel, also verschiedene Stimmen ganz verschiedene Verläufe haben. Und wie diese Stimmen miteinander interagieren und wie diese Verläufe sind, ist durch sehr strenge Regeln, die Bach auch oft bricht, aber immer ganz bewusst, durch sehr viele sehr strenge Regeln bestimmt. Es ist also, ja, man könnte schon sagen, nah an einem formalen System, wie das alles funktioniert. Und es gibt ja Formen wie die Fuge oder auch das Ricercar, was dann in der Bachzeit keine so große Rolle mehr spielt, und andere polyphone, kontrapunktische Formen, die sehr formal sind. Und das könnte, ja, das könnte so ein bisschen eine Erklärung sein, warum einige Nerds auch Barockmusik und im Speziellen auch Bach interessant finden.
Mhm. Naja, aufmerksam sind ja viele Nerds darauf geworden durch Gödel, Escher, Bach von Douglas Hofstetter, wo Bach dann auch entsprechend dargestellt wird. Hast du noch in Erinnerung, worum es geht in dem Buch? Ich habe das nämlich gelesen, da war ich Schüler, da ich nicht mehr der Jüngste bin.
Ist
das zu lange her?
Auch gelesen, als ich Schüler war, bei mir ist es ein bisschen kürzer, aber auch nicht so viel. Bitte sehr. Es geht ja in dem Buch auch um formale Systeme, um Logik. Und wenn ich mich daran recht erinnere, versucht Hofstadter in dem Buch die Forschung, die mathematischen Forschungen von Gödel, die Bilder beziehungsweise Drucke, die Zeichnungen von Escher und die formalen Strukturregeln aus Werken von Bach. Ich kann mich an ein paar Sachen erinnern, eben auch an Herrn Ricercar, das er da analysiert und an bestimmte Umkehrungsformen, die es in Kanons gibt. Und Hofstadter versucht, Strukturähnlichkeiten zu finden in der formalen Logik, also Aussagenlogik, Prädikatenlogik und so weiter, in den Bildern von Escher, der ja auch stark beeinflusst gewesen ist von solchen formalen mathematischen Überlegungen und eben bestimmten musikalischen Formen, die Bach auch verwendet, zum Beispiel im musikalischen Opfer, wenn ich mich da recht erinnere, eben mit verschiedenen Kanons, die Bach auf sehr formale Weise manipuliert, indem er zum Beispiel Melodien umkehrt, also Intervallverhältnisse genau umkehrt, was vorher eine Terz nach oben ging, geht danach eine Terz nach unten, oder es fängt nicht mit dem Anfang an, sondern mit dem Ende, also eine Umkehrung oder eine sogenannte Krebsumkehrung, wo eben beides stattfindet. Also das Ende wird zum Anfang und die Intervallverhältnisse sind umgekehrt. Und das sind halt Manipulationen, so wie vielleicht auch der Mathematiker oder der Logiker Manipulationen vornimmt an Gleichungen, um Neues zu erschaffen. Das so.
Ja, ich glaube, besonders interessant oder besonders wichtig war, und das hat mich letztlich bei Gödel, Escher, Bach auch gestört, das habe ich irgendwie auf Seite 160 abgebrochen, wie viele, das mit den mit der Rekursion. Also das war Hofstetter irgendwie ganz wichtig. Das war ja auch noch nicht so richtig bekannt, vielleicht vorher, aber danach hat man das natürlich immer mitbekommen, dass es beim Programmieren eben auch sehr viel um Rekursionen geht. Letztlich ja auch in der Linguistik. Und dann war es aber so, dass eben auch in erhofft, das Werk ist so eine Art Rekursion gibt. Also was viele Leute ja gelobt haben, ist, dass Gödel, Escher, Bach von Douglas Hofstetter eben auch ein Werk ist, wo Form und Inhalt zusammenhängen, was ich auch gut finde. Nur wird's irgendwann, es ist halt ein Amerikaner, der Hofstetter, der muss es halt so deutlich machen, dass man irgendwie total es auch merkt. Und das fand ich dann übertrieben, und nachdem dann die dritte Rekursion kam, habe ich gedacht, so, jetzt reicht's.
Jetzt ist auch gut, ja. Ich kann mich auch nicht erinnern, ob ich es wirklich zu Ende gelesen habe. Ja.
Also ich glaube, es ist ein wichtiges Buch. Es ist, glaube ich, ein Buch, was man lesen sollte, aber was man vielleicht nicht unbedingt zu Ende lesen muss, glaube ich. Denn irgendwann hat man den Gedanken.
Ja, und ich denke, mittlerweile sind auch andere Sachen erschienen, die vielleicht auch in die Thematik nochmal besser einführen. Denn ich kann mich, wie gesagt, nicht mehr ganz genau dran erinnern, aber gerade zu den Dingen, die über die Musik gesagt wurden, ich glaube, da war auch ein bisschen Quatsch bei. Also ich hatte auch irgendwann mal eine Rezension von einem amerikanischen Musikologen noch darüber gelesen, der auch davon sprach, dass es musically illiterate gewesen wäre an einigen Stellen. Und das ist natürlich auch was, es gibt ja auch viele Esoteriker zum Beispiel, die Zahlenmystik und dergleichen versuchen, in die Werke von Bach hinein zu interpretieren, da irgendwelche Forschungen anstellen, irgendwelche Zählungen veranstalten und also sagen, es gibt da eben weitere Bedeutungsebenen im Sinne von, ja, dort hineinkompilierten verborgenen Bedeutungen in, ja, zum Beispiel zahlenmystischer Richtung oder so Zeug. Und ja,
obwohl das nicht von der Hand zu weisen ist. Also ja, man muss es, glaube ich, nicht in den Bereich der Esoterik verschieben, aber dass in der frühen Neuzeit bei Bach Zahlen wichtig sind, ist, glaube ich, schon, ist, glaube ich, schon richtig. Also er hat nicht vielleicht zufällig, auch bei den Kirchenliedern sieht man das ja gut, die sind natürlich nicht von ihm geschrieben, also die Texte, aber bei den Texten hat man ja oft, dass es eine ganz bestimmte Strophenzahl sein muss, oft ja 12 Strophen oder so, ne, weil das halt eben auch eine zusätzliche symbolische Bedeutung hat. Und dann gibt's ja eben auch diese sowas wie befiehl du deine Wege, wo dann der erste Buchstabe von jeder Strophe zusammengesetzt wieder ein Wort gibt. Also solche Sachen waren, glaube ich, im Barock sehr en vogue. Also das mochten die Leute.
Ja, und natürlich auch beliebt, weil man halt sagen konnte, okay, es gibt auch gewisse eingeweihte Kreise, die eben auch da nochmal einen besonderen Genuss daraus ziehen können, diese Dinge auch zu erkennen und zu verstehen, was natürlich dann auch, ja, den Genuss steigern kann, wenn man feststellt, aha, da steckt noch mehr dahinter und eben auch die Möglichkeit, sich auch länger damit zu beschäftigen. Das stimmt, es gibt auch in den Noten, in den Originalmanuskripten, selbst in den Noten Symboliken, dass also, ich glaube, in der Kreuzstabkantate oder so tatsächlich auch, ja, man hat ja verschiedene Möglichkeiten, Noten aufzuschreiben und es gibt da zwar Regeln, aber die kann man auch brechen. Es tut dann der Deutlichkeit nicht unbedingt einen Abbruch, da tatsächlich auch so Verschränkungen und Verkreuzungen im Notenbild dastehen, die eben auch nochmal eine zusätzliche Bedeutungsebene an der Stelle schaffen und tatsächlich auch überkreuzte Noten eben in dieser Kreuzstabskantate zum Beispiel. Also da ist schon was dran. Man kann aber auch alles übertreiben.
Klar.
Und auch an dieser Stelle wurde auch viel übertrieben und vor allem von einigen auch ein bisschen insinuiert, dass das die eigentliche Hauptbedeutungsebene sei und sozusagen die eigentliche Musik nur Beiwerk. Und das kann man, glaube ich, ins Reich des Unsinns auch zurückschicken.
Gut, das haben wir natürlich schon einige Werke erwähnt, Musikalisches Opfer, Befiehl du deine Wege, Kreuzstabkantate. Was ist denn so besonders herausragend? Was würdest du denn, wenn man jetzt noch nicht Bach gehört hat, empfehlen? Was sollte man sich denn nicht entgehen lassen?
Ja, es ist schwierig. Alles, man muss alles hören. Aber ich würde sagen, die Matthäus-Passion. Die Matthäus-Passion ist auch so ein, nochmal, das... Ja, was ich ja sagte, Bach vollendet Formen und das ist so auch ein großes vollendendes Werk. Also erschöpft da ja aus Jahrzehnten der Komposition. Er verwendet ja auch Werke wieder, arbeitet die um, sogenannte Parodieverfahren, also Werke, die aus einem anderen Kontext stammen oder Teile von Werken zusammenzufassen. Und ja, doch, die Matthäus-Passion ist so ein ganz wesentliches Hauptwerk. Das sollte man sich nicht entgehen lassen, weil es auch sehr ergreifend ist.
Ja.
Also es gibt einige Stellen, die, wenn ich sie höre, da läuft es mir kalt den Rücken runter. Das ist ein fantastisches Werk.
Naja, Ruhe, sanfte Ruhe oder das mit dem Blitzen und Donnern und so. Also da sind schon schöne Sachen drin. Also unbedingt hörenswert. Ja, genau. Ansonsten mag ich sehr gern die Kantate Herz und Mund und Tat und Leben, wo ja auch die berühmte, der Choral Jesu bleibe meine Freude mit der...
der ja viel bearbeitet worden
genau.
ist auch. Ja.
Genau.
Ja.
Das also, ja, was ist überhaupt eine Kantate?
Ja, es ist ein gute Frage. Eine Kantate ist ein Werk, das in der Kirche für die Begleitung des Gottesdienstes gedacht ist. Ist auch eine Form, die strukturiert ist, besteht normalerweise aus mehreren Sätzen, die auch in den Gottesdiensten nicht komplett in Reihe aufgeführt worden sind, sondern an bestimmten Stellen in der Liturgie, zu der die Kantate auch passen musste. Also es gibt für verschiedene Festtage und dergleichen auch bestimmte Textstellen, bestimmte Bibelstellen, ein bestimmtes Thema, worauf sich die Kantate dann auch beziehen sollte. Und eine Kantate ist also ein musikalisches Werk, das zur Begleitung, Untermalung, könnte man auch sagen, des Gottesdienst gedacht ist und gehörte auch zu den Hauptpflichten von Bach, jeden Sonntag so eine Kantate abzuliefern. Telemann musste das auch tun, von dem gibt es glaube ich 20 Jahrgänge, also insgesamt ungefähr 1000 solche Kantaten. Bei Bach sind etwa 200 überliefert. Also das ist so der Hauptpunkt. Es gibt auch ein paar weltliche, von Bach jetzt nicht so viele, ich glaube es sind so 10, 15 oder sowas in dem Dreh, die dann für bestimmte Festtage verwendet worden sind, zum Beispiel eine Fürstenhochzeit oder die Neuwahl, es gibt eine Ratswahlkantate, wo eben eine neue Obrigkeit installiert wurde und ist dann so ein Nebenzweck, aber die Hauptgeschichte ist Gottesdienstkantate.
Diese Bauernkantate mit so ganz seltsamen Flüchen und so.
Also da ist auch tatsächlich an diesen Dingen, das sind Sachen, die nicht so gut bekannt sind und da sind auch einige sehr schöne Sachen noch zu entdecken.
Ja, gut, also haben wir jetzt ja schon einiges. Vielleicht nochmal, du hast vorhin auch Polyphonie erwähnt, ich habe es im Pad auch schon verlinkt. Vielleicht können wir nochmal so ein bisschen erläutern, was der Unterschied zwischen, also warum barocke Musik eigentlich nicht klassische Musik ist. Also die Klassik kommt ja eigentlich danach. Ja. Wir sagen zwar klassische Musik, und meinen die Barockmusik noch mit, aber da gibt es ja auch Unterschiede. Du hattest das schon angesprochen, dass Bach das so besonders zur Vollendung bringt. Kann man das irgendwie für Laien kurz erklären, was der große Unterschied ist?
Ja, ich werde es mal versuchen. Es könnte aber sein, dass es nicht kurz wird. Aber du wirst mich entsprechend unterbrechen.
Ich habe ja weniger Ahnung davon, da kann ich ja immer rückfragen stellen.
Wenn ich anfange, zu lange zu predigen. Was ist der Unterschied zwischen Homophon und Polyphon? Das ist ja so die Unterscheidung. Homophon bedeutet, man hat zwar Akkorde, also Mehrklänge. Es klingt nicht ein Ton alleine gleichzeitig, sondern man hat Mehrklänge. Aber es gibt allenfalls vielleicht eine Melodie und ansonsten begleitende Akkorde. Das ist vielleicht so ein bisschen das, wie man sich das auch tatsächlich vorstellen kann. Man sitzt an der Gitarre und spielt halt Akkorde, hat aber keine einzelnen hervortretenden Stimmen oder eine Melodie oder vielleicht sogar mehrere Melodien, die einander antworten oder sowas, sondern man sitzt an der Gitarre und spielt ein paar Akkorde hintereinander. Das ist rein homophon. Wenn dann noch eine Melodie dazukommt, die von Akkorden begleitet wird, ist es im Prinzip immer noch homophon. Man hat einen Gesang, das kennen wir, glaube ich, auch aus viel aus der Musik, die heute so insgesamt gespielt wird, was man so im Radio hört, da singt jemand und es gibt Akkorde, die dazu gespielt werden. Gut, man hat dann vielleicht noch Schlagzeug und Gedöne, aber im Grunde genommen ist es homophone Musik. Akkorde, die hintereinander gespielt werden, Mehrklänge und allenfalls dann eine Melodie. Polyphonie funktioniert anders. Man hat tatsächlich voneinander unterscheidbare einzelne Stimmen, die entweder von unterschiedlichen Instrumenten dargestellt werden können, also zum Beispiel in einem Orchester oder so hätte man, oder in einem Kantatenwerk, man hat vielleicht eine Gesangsstimme, man hat einen Chor, man hat verschiedene Orchester, Gruppen- oder Orchesterinstrumente oder Einzelinstrumente. Und jede dieser einzelnen Komponenten hat eine eigene Stimme. Und diese Stimmen interagieren auf festgelegte, durchaus regulierte Weise miteinander, antworten einander. Es gibt verschiedene Stufen von Regeln, eher ungeregelte Formen wie vielleicht ein Concerto Grosso oder sowas und ganz starr geregelte Formen wie eine Fuge oder ein Ricercar, wo es sehr stark definierte, strenge Regeln gibt, wann eine Stimme was tun darf, wann sie es nicht tun sollte und wie eben diese verschiedenen Instrumentalstimmen miteinander interagieren. Und das ist letzten Endes ja doch so der Unterschied. Mhm. Ja. Wobei es eben auch möglich ist, Polyphonie auf einem Instrument darzustellen, wie zum Beispiel am Klavier oder der Orgel. Da wird es dann schwierig, weil es ja auch für den Hörer hörbar sein soll, dass es nicht ein homophoner homophoner Klotz ist, also Akkorde, die gespielt werden und eine Melodie dazu, sondern dass da tatsächlich viel mehr passiert. Und das macht es auch an Tasteninstrumenten insbesondere auch sehr schwierig, das vernünftig rauszubringen. Also das gehört so zu den großen Herausforderungen eigentlich als Musiker, da entsprechend das so zu spielen, dass herauskommt und auch beim Hörer herauskommt, dass es sich eben um unterschiedliche Stimmen handelt, die da miteinander sprechen sozusagen.
Ja. Ja, das ist schon sehr, sehr beeindruckend eigentlich, diese Polyphonie als Ansatz. Das ist ja nun wirklich ganz anders als dann die klassische Musik. Ich glaube sogar, dass das wirklich ein großer Bruch ist von der Barockmusik zur Klassik, wo wir dann ja eigentlich eine Stimme haben, die begleitet wird, zwar dann auch sehr kompliziert mit Harmonieschemata, die man bis dahin ja auch gar nicht kannte. Das ist ja auch sicherlich eine richtige Modernisierung. Aber ich glaube, das ist wirklich ein ganz heftiger Bruch. Der nächste große Bruch ist, glaube ich, erst, würde ich sagen, in der Neuzeit oder in der Gegenwart dann der Übergang von zum Hip-Hop, wo nochmal eine ganz andere Technik, nämlich so eine Art Sprechgesang-Technik drin ist, die man vorher nicht hatte. Und ja, in der Hip-Hop-Musik vielleicht auch was anderes, als man bis dahin hatte. Aber ich glaube, dass das sogar die Klassik und was danach kommt, also die sogenannte U-Musik, ja, die ist ja eigentlich auch so wie die Klassik. Das heißt also, du hast eine Stimme und dazu halt Harmonien. Ich denke, das ist wirklich also ein ganz radikaler Bruch zwischen Barock und Klassik. Ja.
Wobei man sagen muss, wenn man sich jetzt zum Beispiel Mozart anguckt und das Requiem, Mozart entdeckt irgendwann Mozart entdeckt das wohltemperierte Klavier. Und das merkt man sofort an den Kompositionen. Er fängt an, eine Suite im Barockstil zu schreiben. Er schreibt sehr komplizierte Fugen, fantastische Fugen im Requiem. Auch Beethoven tut das, arbeitet die Form aber komplett um. Also in der Hammerklaviersonate oder so zum Beispiel. Er arbeitet die Form um, er verändert die Form und tut was damit, bringt die Form sozusagen unter seine Kontrolle und lässt sich nicht von der Form kontrollieren. Bruckner ist auch ein Komponist, der sehr stark mit kontrapunktischen Elementen arbeitet. Und auch Chopin tut das.
Ja.
Der ja jeden Tag auch aus dem wohltemperierten Klavier gespielt hat. Also Chopin, was ja auch fantastisch ist eigentlich, jemand, ein Komponist wie Chopin, sitzt jeden Tag am Klavier und spielt Stücke aus dem wohltemperierten Klavier von Johann Sebastian Bach. Also ganz weg ist er nie gewesen.
Richtig, natürlich ist das nicht wirklich verloren gegangen, aber der Geschmack hat sich halt verändert.
Definitiv. Also der Gesamtkontext, in dem die ganzen Dinge stehen, ist ein komplett anderer. Das ist vollkommen richtig. Also die Formen sind nicht ganz verloren und auch die Kompositionstechnik ist nicht verloren, aber sie wird auf ganz andere Weise eingesetzt und der Fokus ist ein komplett anderer.
Ja, und da muss man natürlich sagen, bei Chopin kommt natürlich noch als zusätzliches Element dazu, weshalb, also es gibt zwei zusätzliche Elemente bei Chopin, die ich auffällig finde. Also einmal lässt er sich auch noch beeinflussen durch Volksmusik, also gerade so aus der slawischen Ecke, da hat man also auch schon mal ein bisschen gewagtere Melodien und Rhythmen. Und gut, das ist natürlich noch stärker bei Bartok oder so. Aber was dann auch natürlich ganz wichtig ist, gerade so im 19. Jahrhundert, also sozusagen in der, da ist dann ja nichts mehr zufällig. Dann gibt es halt eine ganz stark durchdachte Struktur. Mhm. Man kann ja bei Chopin dann wirklich jede Note irgendwie auch noch in das Harmonieschema reinbringen und interpretieren, obwohl die Dinge so ja leicht, locker, melodiös und auch polyphon sind. Also ja. Da ist dann nochmal was ganz Spezielles dabei, was, glaube ich, auch Chopin besonders interessant macht. Ja, gut, jetzt gleich mal eine Frage, die gar nicht passt in die derzeitige Diskussion, aber weil das gerade kommt, sonst vergessen wir es noch. Codemonk fragt im Chat, und er sitzt auch hier und assistiert uns, wo bekommt man gute und freie Aufzeichnungen von klassischen Werken her?
Ja, schwierig.
Ja.
Also das ist schwierig, weil es natürlich aufwendig ist. Also ich habe zwei Sachen. Ich muss allerdings überlegen, ob ich es finde.
Ja, such du mal. Inzwischen kann ich schon mal sagen, was ich als Quelle nutzen würde. Gerade wenn man so klassische Sachen hören will und auch danach sucht, zum Beispiel nach den Werken von Bach. In Wikimedia Commons gibt's in der Kategorie Musik, also erstmal 35 Kategorien und 2704 Aufnahmen. Und da ist auch eine Menge Klassik dabei, wo Leute sich hingesetzt haben und wozu man eigentlich jetzt auch noch aufrufen kann. Wer halt so ein Instrument spielt, sollte sich hinsetzen, sich selber aufnehmen und das da einstellen. Denn auf diese Weise befreit man halt die Musik. Denn das Problem ist ja, die Werke sind ja alle nicht mehr urheberrechtlich geschützt, weil sie so alt sind. Aber wenn das jetzt eingespielt wird, ist es sofort wieder urheberrechtlich geschützt. Und ja, das ist natürlich ein Problem. Deshalb muss man es selber einspielen. Und also das machen möchte, ich empfehle sowieso immer alles bei Wikimedia Commons, wenn man irgendwie eine Audiodatei hat, da rein, die man selbst gemacht hat, da reinzustellen. Und ich muss mich da an die eigene Nase fassen, weil ich zum Beispiel meine Vorlesungen da reinstellen wollte und immer noch nicht gemacht habe. Ich verspreche aber, ich mache es irgendwann. Also da hat man schon einen gewissen Zugriff. Aber das ist natürlich jetzt, ich meine, auch wenn das jetzt 2000 oder 3000 Dateien sind, heißt das nicht, dass es sehr viel ist. Es gibt ja deutlich mehr.
Ja, also ich habe auch noch was gefunden, und zwar gibt es ja seit längerer Zeit schon die International Music Score Library, imslp.org. Der Fokus liegt da eigentlich auf Partituren und Noten. Ich benutze das auch gelegentlich, weil es halt ganz schön ist, wenn man irgendwie sagt, ich bräuchte das jetzt mal schnell, sich das dann auch herunterzuladen. Das sind größtenteils halt gemeinfreie Noten.
Das ist ja auch schon eine Schwierigkeit. Die Noten sind ja auch nicht gemeinfrei.
Ist tatsächlich auch schwierig, wobei man da noch sagen muss, es ist halt auch gerade mit älteren Notenausgaben, die vielleicht 100, 150 Jahre alt sind, auch immer so ein bisschen ein Problem, weil natürlich in der Musikwissenschaft sich auch was tut. Neue Quellen auftauchen, auch der Umgang mit den Quellen, kritische Editionen, Urtexteditionen und so. Da steckt natürlich auch ein gewisser Aufwand dahinter. Also da sind nicht unbedingt immer die ältesten Ausgaben auch die besten. Aber um sich mal einen Überblick zu verschaffen, ist es auf jeden Fall sehr gut. Und jedenfalls im slp.org, da gibt es auch Aufnahmen. Also auch gleich auf der Startseite, wenn man guckt, hat man so einen Blog, wo auch Recordings drin sind. Ich sehe hier gerade Beethoven, Bizet und einige Komponisten, von denen ich im Leben noch nichts gehört habe. Also da scheinen auch stellenweise eher unbekannte Sachen dabei zu sein, was ja auch ganz schön ist. Und ansonsten, ja, wirklich frei ist schwierig. Also es gibt noch so ein Projekt magnatune.com. Da kann man sich alles anhören, ohne dass es was kostet. Es ist ein bisschen, also ich glaube, sie haben so ein Disclaimer am Anfang oder am Ende oder so, dass man halt irgendwie, wenn es einem gefällt, was bezahlen soll. Also scheint mir industriefreies
Magnatune.
Magnatune. www.schubert.com. Mhm. Da habe ich auch schon ein paar Mal reingeguckt und da waren einige sehr schöne Aufnahmen auch dabei. Also das könnte sich lohnen und wie gesagt, wenn es immer noch so ist, wie es früher war, kann man sich da alles anhören, ohne dass man was bezahlen muss. Und es wird einem dann aber empfohlen, irgendwie, ja, wenn es einem gefällt, dann was zu bezahlen, damit halt auch die Leute, die es eingespielt haben, ein bisschen was davon haben. Scheint aber so ein, ja, industriefreies Musikverteilungsprojekt zu sein.
Was dann nicht bedeutet, dass es wirklich frei ist.
Was bedeutet, dass es nicht wirklich frei ist, das ist richtig. Aber das fiel mir jetzt noch so ein, um da mal rein, das auch mal zu erwähnen. Gut, und man kann natürlich, also was es schon auch gibt, es gibt schon die eine oder andere Perle auch bei YouTube. Gerade auch, ja.
Naja, also wenn man was Entlegenes sucht, dann findet man eigentlich immer bei YouTube was, aber das ist natürlich dann auch nicht wirklich frei.
Das stimmt wohl, ja.
Das ist dann irgendwie so ein Konzertmitschnitt, eine Aufnahme oder so, das könnte man dann nicht unbedingt weiter benutzen.
Das stimmt. Also das ist ja auch so das Problem, ich bin halt nicht dazugekommen, jetzt irgendwas einzuspielen vorher, weswegen wir auch keine Tonbeispiele jetzt gerade irgendwie live einspielen. Wir haben auch kein Instrument hier. Weil wir halt es halt mit dem Zugriff auf freie Aufnahmen immer ein bisschen problematisch ist. Ja.
Ah ja. Ja, das ist richtig. Ich habe hier gerade das wohltemperierte Klavier, sagt Code mal.
Ah ja, genau, bei ihm SLP, genau.
Kann man hier gleich mal einfügen. Jetzt passt es. Gut, also wenn noch jemand was weiß im Chat oder so, bitte mitteilen. Denn das ist natürlich wirklich interessant und wichtig. Denn davon braucht man halt viel mehr. Das ist halt wirklich so das Problem. Und dass man da wegen dieser Mehrfachproblematik, dass eben die Einspielung und die Noten auch alle noch geschützt sind, kommt man nicht unbedingt so gut an klassische Musik ran, wie man es eigentlich gerne hätte. Ja,
super.
Gut, die Frage hat mich jetzt so ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ich war nämlich noch vorher bei der, also Unterschied zwischen Polyphonie und Klassik. Mhm. Vielleicht sollten wir aus dem Barock, weil wir jetzt hier nur Bach haben, vielleicht auch noch ein paar andere, du hast ja schon angesprochen, aber vielleicht irgendwas, was nochmal herausragend ist, was man sich vielleicht auch anhören sollte.
Ja, aus der Barockzeit, ja, es gibt einen deutschen Barockkomponisten, der ziemlich genau 100 Jahre vor Johann Sebastian Bach geboren ist, nämlich Heinrich Schütz. Das ist also Frühbarock und es gibt einiges von Schütz, was wirklich toll ist, also Madrigale, Motetten. Ich würde da, was kann man da empfehlen? Die musikalischen Exequien vielleicht. Also da kann man sich eigentlich an allem bedienen. Es ist ganz anders. Es ist noch stärker auch von der Renaissance-Musik beeinflusst und ist auf jeden Fall sehr spannend, weil auch die Harmonik ganz anders ist. Man wird da überrascht sein, wie merkwürdig manche Dinge klingen. Aber das ist auf jeden Fall sehr spannend. Also Schütz kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Das ist ein ganz ausgezeichneter und sehr interessanter Komponist. Das ist auch sehr spannend. Die Musik ist tatsächlich sehr spannend. Was auch interessant ist, ist Jean-Baptiste Lully, der ja für Ludwig den 14. gearbeitet hat, also Hofkomponist Ludwigs des 14. gewesen ist. Also auch früher als Bach, zwei Generationen früher, ist also Lully ist 1687 gestorben, zwei Jahre nach dem Geburtsjahr von Bach. Da gibt es auch sehr schöne Stücke. Ballette, eben höfische Musik, also es sind ganz andere, eine ganz andere Richtung als die Musik, die Bach geschrieben hat, was ja sehr viel auch Kirchenmusik gewesen ist. Und viele Instrumentalwerke, also da kann man auch mal reinhören. Lully ist wirklich interessant. Dann hatte ich ja vorher schon erwähnt, Domenico Scarlatti, der so einer der Komponisten ist, die Klaviermusik ganz stark vorwärts gebracht haben. Der nächste richtig große ist dann vielleicht sogar schon erst Chopin. Ja, was so, also so eine neue Stufe in der Virtuosität. Dinge zu tun, die man vorher nicht getan hat. Also zum Beispiel das Überkreuzen der Hände, sehr weite Sprünge, das sind alles Sachen.
Und das gibt's auch bei Mozart.
Ja.
Die berühmte Variationen, ja, Sonate.
Das stimmt. Aber man
die ich auch großartig finde. Ja. Müssen wir auch noch, also Mozart müssen wir gleich noch kommen.
Über Mozart müssen wir noch sprechen. Ja, also Scarlatti, der viele technische Dinge tut, der viele viele unglaublich virtuose Sachen macht, die vorher nicht getan worden sind und von denen Komponisten und auch Pianisten bis heute letzten Endes zehren. Das sind so Dinge, die er irgendwie vorangebracht hat. Es gibt über 500 Sonaten von ihm. Die ersten 30 oder nicht die ersten 30, aber 30 davon sind in so ein Werk zusammengefasst worden, ich glaube nicht von ihm selbst, die sogenannten Esercizi. Das sind Esercizi, entschuldige, da bin ich Gottlob, haben wir jemanden hier, der sich wirklich Liebe damit auskennt, Esercizi. Wie sowas, wie das dann auch ausgesprochen wird, ich danke dir, die auf jeden Fall alle auch sehr interessant sind. Also das sind kurze Stücke, sehr virtuose Klavierstücke, beziehungsweise Cembalo-Stücke, die ganz toll sind. Händel hatten wir, glaube ich, auch vorher schon erwähnt. Händel hat wunderschöne Opern geschrieben, wunderschöne Oratorien geschrieben. Das sind ja so
die beiden Dinge. Händel, denke ich.
Händel ist...
Ist ja auch so ein internationaler.
Händel ist der Hammer.
Auch in England gelebt hat.
Ja.
Und wird hier auch gerne als englischer Komponist dargestellt. Er hat
allerdings
auch englische Texte vertont.
Allerdings, die
aber
Briten,
eben auch deutsche.
Ja, also die Händel-Gesamtausgabe wird immerhin in Halle besorgt.
Ja, da gibt es auch ein super Museum. Ich weiß nicht, da war ich vor vielen Jahren und damals war das so ganz neu eingerichtet mit so ganz viel technischem Schnickschnack, wo man da also auch irgendwie Einspielungen hören konnte und dann mit so einem komischen Kopfhörer und all so ein Zeugs. Also das ist unbedingt, wenn man in Halle ist, das Händel-Museum empfiehlt sich, weil man da gut technisch bespaßt wird auch und man kann eine Menge lernen über Musik. Also Händel ist sicherlich
ein guter Tipp.
Ja.
Wenn ich mal dazukomme, dann muss ich mir das mal anschauen. Das klingt
man kommt ja in deiner Funktion als Versammlungsleiter viel rum. Dann kannst du auch mal nach Halle
kommen. Ja, wenn da mal was stattfindet, muss ich das auf jeden Fall in Anspruch nehmen.
Das
muss getan werden. Ja, und natürlich Händel. Der Messias ist schon so eine, also das ist ja so eines der bekanntesten oder
Halleluja.
Das bekannteste Werk. Und sich das mal komplett anzuhören, da sind einige wirklich so wunderschöne und ganz fantastische Arien auch dabei. Mhm. Das ist auf jeden Fall empfehlenswert.
Mhm. Sonst gibt es auch noch so andere Oratorien, die gut hörbar sind und die wirklich interessant sind. Also ich finde zum Beispiel Judas Maccabeus sehr gut, auch als Oratorium.
Auch sehr schön. Oder der Triumph von Zeit und Wahrheit. Das ist der erste Versuch, auch in, ich glaube, die Vertonung ist ein italienischer Text. Ich werde jetzt nicht versuchen, den italienischen Titel auszusprechen.
Triumfo del Tempo in einer Verità.
Ja,
weiß ich
das
nicht.
Ich
habe es noch nicht vorliegen. Ich
tatsächlich
muss aufrufen,
tatsächlich auch sehr schön. Jefta ist auch, also eigentlich alle, das ist alles interessant. Also da gibt's sehr, sehr viel zu entdecken, was halt über den Messias und die Wassermusik und die Feuerwerksmusik, was ja so die drei Sachen sind, so die Händel-Schlager, hinausgeht. Also da ist sehr viel drin. Und wir haben einen vergessen.
Ja, ich habe auch noch einen auf meiner Liste.
Einen der großen.
Ist es derselbe?
Ich weiß es nicht, wir werden sehen. Vivaldi.
Ach, Vivaldi. Den hatte ich nicht auf der Liste stehen, aber Vivaldi ist natürlich...
Vivaldi vergessen, der ja auch mehrere hundert Konzerte geschrieben hat, wobei ihm nachgesagt wird, er hätte einfach dasselbe Konzert mehrere hundert Mal geschrieben, weil die Struktur oft sehr ähnlich ist.
Ich hatte das noch nicht gehört, dass der immer das Gleiche geschrieben hat, aber es ist wahr. Man hat
aber was ich da empfehlen kann, sind die Cello-Konzerte. Es gibt einige Cello-Konzerte von Vivaldi, die sehr interessant sind. Das ist wirklich schicke und interessante Musik. Mhm. Und natürlich auch zahlreiche Violinkonzerte. Und diese Konzertform ist auch wichtig. Also um den Bogen zu Bach zurück nochmal ganz kurz. Bach lernt viel von Vivaldi. Bach hat ein italienisches Konzert, das Konzert nach italienischem Gusto geschrieben für Cembalo. Und er hat ja auch selbst Konzerte geschrieben, Cembalo-Konzerte, Violinkonzerte, die aber nur in Rekonstruktionen vorliegen, größtenteils. Und um zu lernen, wie diese italienische Konzertform funktioniert, hat Bach Vivaldi-Konzerte, nicht nur, auch Konzerte von Corelli, aber Vivaldi-Konzerte bearbeitet für Orgel. Es gibt Orgelbearbeitungen und auch Cembalo-Bearbeitungen. Also er transkribiert die nicht nur einfach und richtet die also für Cembalo oder Orgel ein, sondern arbeitet auch mit den Werken. Aber das ist so einer der Ausdrücke dieses auch, was ich ja schon angesprochen hatte, ungeheuren Fleißes von Bach, dass er sich Werke anderer wichtiger, großer Komponisten ansieht und ja für andere Instrumente einrichtet, bearbeitet. Das Konzert für vier Cembali von Bach ist, glaube ich, auch eine Bearbeitung eines Violinkonzerts, eines Konzerts für vier Violinen von Vivaldi. Und ja, also man darf Vivaldi an der Stelle nicht vernachlässigen als Entwickler dieser Konzertform, die ganz wesentlich ist auch und die ja später auch noch immer wichtiger wird, denn die eigentliche Hochphase des Instrumental- oder Solokonzerts kommt ja dann in der Klassik. Mit den Klavierkonzerten von Mozart, mit den Klavierkonzerten von Beethoven, Violinkonzerte und so weiter.
Da kommen wir noch drauf. Ich glaube, ich bin noch mal im Barock. Ja. Ich habe noch einen Komponisten, einen frühen, der leider weniger bekannt ist, obwohl ich ihn wirklich für großartig halte, nämlich Orlando di Lasso. Oder Rolandus Lassus, wie er sich auch nennt, oder ich glaube, der hat noch mehr.
Den
Roland de Lassus.
Wir ja in München.
Genau.
Ja, ja.
Der war dann zum Schluss in München, aber kommt eigentlich aus Mons, also aus dem heutigen Belgien. Ja. Und der kombiniert halt eben auch mal Regale und so, Lieder und oft Texte, die auch auffällig sind. Er hat zum Beispiel sehr viele italienische Dialekttexte, also die nicht in einer Hofsprache sind. Das hat man selten. Das hat man selten. Es gab ja noch kein Standard Italienisch im 16. Jahrhundert, aber es war damals sehr beliebt in dieser literarischen Gemeinsprache, die eben auch von Boccaccio und so benutzt wurde, zu dichten und nicht in irgendwelcher volkstümlicher Sprache. Und das macht er. Und es gibt sogar ein Madrigal von ihm, das geschrieben ist in der Sprache eines deutschen Landsknechts, wenn der Italienisch spricht. Also in schlechtem Italienisch, in dem Italienisch eines Deutschen. Und der ganze Spaß auch des Textes liegt darin, und in der Musik wird das natürlich auch entsprechend versucht dann umzusetzen, eben so diese seltsame Sprechweise dieses Landsknechts zu stellen. Also dieses Material heißt Matonna mia cara. Matonna, da sieht man schon.
Mi follere canzone, ja, ich kenne es.
Canzone. Ja. Und das ist wirklich, also ein wirklicher Höhepunkt, also muss man hören. Also das ist wirklich einfach ganz toll gemacht und vor allen Dingen auch wieder, was ich ja so schön finde, dann auch dort das Zusammenspiel von Form und Inhalt. Er hat also versucht, dieses Klobige auch so ein bisschen in der Musik reinzubringen. Das soll ja eine Serenade sein, aber die gelingt eben auch nicht wirklich, also auch musikalisch. Und das ist schon ziemlich, ziemlich gut gemacht. Also
wobei, stimme zu, das ist ein wirklich großartiges Stück. Ich erinnere mich deswegen daran, weil ich es mal gesungen habe in einem Kammerchor in München. Mhm. Wir sind an der Stelle fast ein bisschen vor dem Barock.
Ja, ist ein bisschen vor dem Barock. Das stimmt, also Frühbarock, aber du hast vorhin Heinrich Schütz, also das ist die gleiche Zeit. Ja.
Was ich auch empfehlen kann noch von Orlando di Lasso, ist ein auch sehr groteskes Lied, das große Nasenlied. Mhm. Das ist wohl, wenn ich mich recht erinnere, ich habe auch gerade geguckt, es gibt eine Aufnahme davon vom Tölzer Knabenchor auf YouTube. Das große Nasenlied ist eine Art Werbesong für einen Nasenwettbewerb.
Da brauchen wir noch den Link.
Und dieses Liedes werden also 50, 100, ich weiß es nicht mehr genau, Sorten von Nasen aufgezählt. Also krumm, höckerte und lange und gebogene und so weiter und so fort. Das ist also eine Aufzählung von verschiedensten Nasenformen und Typen. Und eben der Aufruf, irgendwo hinzugehen und dort eben seine Nase zu präsentieren, um dann eben an diesem Wettbewerb da teilzunehmen. Also das ist ja aus der Abteilung Groteskes, das große Nasenlied von Orlando di Lasso.
Ah ja, ja, ja. Unbedingt, muss ich unbedingt hören. Das kenne ich nicht. Ich habe allerdings hier noch auf CD, aus meiner CD-Zeit, glaube die wichtigsten Madrigale von Orlando di Lasso in so einer Box. Das ist also ziemlich lang, da kann man ein paar Stunden hören, da ist es wahrscheinlich dabei. Weil das ja wahrscheinlich auch sehr bekannt ist, was es auch bei YouTube gibt. Ansonsten, wie gesagt, sind auch noch einige Sachen mit anzüglichen Texten. So gut, Madonna Mia Cara ist auch anzüglich. Da geht's halt immer, also bei Madonna kann man schon erkennen, Madonna ist eigentlich der Ziegelstein und nicht die, also es gibt immer so Doppeldeutigkeiten. Und er kommt dann auch irgendwie, es wird dann auch noch über... Also es kommt sogar Analsex in dem Lied vor, versteckt, durch die Doppeldeutigkeiten, die drin sind. Er macht sich da auch etwas zunutze, was die italienische Sprache bietet, denn im Italienischen, und das galt eben auch schon im 16. Jahrhundert, ist kein normales, umgangssprachliches Wort unschuldig. Die haben alle noch eine andere Bedeutung. Und mit dieser falschen Bedeutung spielt er, das ist ganz deutlich, also daraus ergibt sich ja die Komik. Der Deutsche weiß halt nicht, was er da gerade sagt. Und naja, und an einer Stelle in dem Lied geht es dann sogar um den falschen Sex. Also ich finde das ziemlich interessant, das hätte man nicht erwartet aus der Zeit. Und insbesondere ja auch, weil der ja nun auch christlich hier aktiv war, der Orlando. Aber das Gute war halt, dass eben tatsächlich die Möglichkeit in einer Kunstsprache in diesem Fall zu dichten, eben auch gewisse Freiheiten ermöglichte, weil der Herrscher und seine Zensurbehörden das eben einfach dann auch nicht so genau verstanden haben. Mhm. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum er das so macht. Mhm. Ja, gut. Ja. Haben wir den Barock soweit?
Haben wir einige Empfehlungen auch ausgesprochen. Ja.
Ja. Genau. Achso, ich muss vielleicht noch dazu sagen, diese etwas anzüglicheren Texte finden sich nicht in den eigentlichen Madrigalen, sondern die heißen Villanellen. Villanellen, Villano ist eben schon der Bauer, also der aus dem Dorf kommt. Und deshalb sind die halt eben auch textlich und musikalisch entsprechend angepasst. Ja, gut. Jetzt können wir, glaube ich, die Barockzeit verlassen. Und was wäre dann so der Einstieg in die
das
Klassik?
Das eine oder andere Mal vielleicht noch darauf zurückkommen, aber ja, schauen wir mal. Einstieg in die Klassik, gute Frage. Fängt er nicht sofort nach dem Tod von Johann Sebastian Bach mit der Klassik an?
Nee, da gibt es ja eine lange Übergangsperiode. Ja. So mit diesem, also bei Klassik denken wir immer an die Wiener Klassik, so Haydn, Mozart. Dazwischen kenne ich mich eigentlich überhaupt nicht aus. Also bei mir endet das mit, also sagen wir mal wirklich Ende des Barocks, Vivaldi, der ja schon nicht mehr so ganz, also wo es ja schon ein bisschen weitergeht. Und dann weiß ich eigentlich bis Haydn gar nichts.
Dann da kommt relativ wenig, weil, also es gibt sehr viel, es wird sehr viel komponiert. Ja. Es werden auch bestimmte Grundlagen durchaus gelegt, auch was so Kompositionstechniken anbetrifft und so. Aber es gibt wenige, also so diese frühklassische Zeit, empfindsamer Stil, gerade auch durch die Söhne von Johann Sebastian Bach, also allen voran irgendwie Karl Philipp Emanuel, der da so einer der herausragenden Vertreter ist, da wird wenig aufgeführt. Da gibt's, also was es gibt, ist die sogenannte Mannheimer Schule. Allenfalls kennt man vielleicht Johann Stamitz oder so, aber auch das ist eher nur so Spezialisten bekannt. Und was in der Zeit passiert, es wird viel komponiert, aber man kennt nur sehr wenige Werke. Ich bin da auch nicht sehr firm in dieser Zeit. Diese Mannheimer Schule hat viele Ideen gehabt, wie zum Beispiel die sogenannte Mannheimer Rakete. Was so eine aufsteigende Intervallfolge ist. Also man geht halt einen Mehrklang irgendwie durch, also einen Akkord nach oben. Ja, also so eine Mannheimer Rakete, da gibt es dann verschiedene Beethoven benutzt es in Klaviersonaten, also halt so eine aufsteigende Intervallfolge. Also da gibt es einiges, aber man kennt es nicht. Und es ist auch, was irgendwie die Musik betrifft, wenn man sich so die Klaviersonaten von Karl Philipp Emanuel Bach anschaut, es ist sehr zerrissen irgendwie. Es ist oft, erkennt man keine Struktur. Es ist sehr anstrengend, es ist auch sehr anstrengend zu hören, ich finde es auch anstrengend zu spielen. Man wendet sich halt von diesen kontrapunktischen Dingen, von diesen strengen Regeln, von der Fuge, von allen diesen Dingen ab und versucht, Empfindungen auszudrücken. Anders als vielleicht, und zwar persönliche Empfindungen. Also anders als vielleicht in der Barockzeit, wo das, was die Empfindungen, die ausgedrückt werden sollen, sehr konventionell sind. Es geht da um Konvention. Es gibt ja eine Affektenlehre. Da wirst du bestimmt auch aus der Rhetorik vielleicht noch mehr drüber wissen, weil das sehr eng auch mit, die Theorien hängen sehr eng miteinander zusammen. Also die Rhetorik der Zeit und die Musiksprache aus der Zeit, da gibt es enge Verbindungen. Die Affektenlehre im Barock, es gibt gewisse konventionelle Empfindungen, die ausgedrückt werden können und es gibt bestimmte Techniken, diese Empfindungen auszudrücken. Und das ist sozusagen die Gefühlswelt, in der sich die Barockmusik viel bewegt. Also konventionelle Empfindungen und rhetorische Verfahren sozusagen, um diese Empfindungen auszudrücken. Und die Frühklassik, also die Zeit nicht erst nachdem Bach stirbt, sondern vielleicht so 20 Jahre vorher, also um den 1730 herum oder so, will andere Wege gehen. Man merkt aber an den Kompositionen eine starke Unsicherheit. Und es ist tatsächlich auch diese Bestrebung, was wir vorher gerade hatten, die Melodie. Es gibt eine Melodie, die trägt es alles. Und es gibt eine Begleitung. Und das, was man auch irgendwann festgestellt hat, ist, das führt nicht sehr weit. Das wird irgendwann auch langweilig, wenn das das Einzige ist, was passiert. Es gibt eine Melodie und eben ein begleitendes Orchester oder sonst irgendwas, das aber sonst irgendwie nicht viel macht. Gesundheit, dann wird es auch irgendwann langweilig. Also das ist so eine Phase, aus der wenige Werke irgendwie resultiert sind, die heute noch Beachtung finden.
Das ist eigentlich erstaunlich. Ja. Und ich meine, die Barockzeit, die ist ja eigentlich geprägt durch so große Umwälzungen auch in der Geschichte. Da ist der 30-jährige Krieg. Die Leute waren, also das ist die größte Dezimierung der Bevölkerung in Europa ja gewesen, bis zu den Weltkriegen. Das heißt, ich weiß gar nicht, ich glaube sogar in den Weltkriegen dann noch weniger. Auf jeden Fall wahnsinniges Leiden und die Pest und was da sonst noch alles war. Und da machen die so tolle Musik. Und dann, wenn es ruhig und friedlich wird danach und sich auch die Lebenszeit der Menschen verlängert und die Leute eigentlich Zeit hätten für die Kultur, da klappt es dann nicht.
Ja.
Also das ist irgendwie...
Und es dauert ja so 30, 40, 50 Jahre, bis ja dann auch wieder Werke resultieren, bis sich wieder auch ein Stil formt. Ja, mhm. Bis wieder ein Stil geformt ist, der dann auch tatsächlich wieder ja ganz große Werke hervorbringt. Also bis ja. dann, ja, was du eben sagtest, die Wiener Klassik mit Haydn, Mozart und Beethoven, die aber auch die einzigen wirklich großen, bekannten Vertreter dieser Stilepoche sind.
Mhm. Ja.
Auch
ja.
nicht so üppig.
Ja, nicht so üppig, das stimmt. Ja. Mhm. Ja, vielleicht wenden wir uns dann tatsächlich mal Mozart zu. Warum ist denn der so genial? Hm. Ja, man weiß es nicht, ne? Also erstmal ist er, glaube ich, auch eben so als Wunderkind seiner Zeit eben auch sehr hochgejubelt worden, würde ich sagen. Also ich glaube auch, dass die frühen Werke dann auch nicht so, also aus heutiger Sicht... Also ich glaube, die richtig guten Werke von Mozart sind natürlich die, wo er dann auch schon gealtert ist. Also Requiem und Don Giovanni und so. Das sind das, ja
die Mollklavierkonzert, ja. was ja auch in diese Reihe gehört. Ja.
Das sind ja. ja späte Werke, die man ja fast schon eher Beethoven zuschreiben würde als ja. Mozart. Aber die frühen Werke, ich meine, ich habe hier auch viele auch so Mozart-Lieder und so. Aber da denkt man immer, ja, also das reißt einen nicht in gleicher Weise vom Hocker wie Bach, finde ich.
Ja. Ja, warum ist Mozart wirklich einer von den Großen? Ja, du hast schon recht, es ist schwer zu sagen, er ist es.
Mhm.
Er ist es auf jeden Fall. Diese Sache, ich habe auch mal über die Klaviersonaten die Aussage gehört, die Klaviersonaten sind ein Problem, weil sie sind so einfach, dass jeder Klavierschüler sie spielen kann.
Ja.
Und sie sind so schwer, dass selbst größte Pianisten Schwierigkeiten haben, diese Werke richtig zu spielen.
Mhm.
Nicht technisch schwer, sondern schwierig.
Mhm. Ja, also es gibt da schöne Sachen. Ich meine, es ist ja auch ganz schön, wenn jeder spielen kann. Also ich habe zum Beispiel auch mal ein bisschen Klavier gespielt. Das ist schon lange aufgegeben. Aber eins meiner Lieblingsstücke war tatsächlich die Variation. Sonate. Und deshalb, Variationssonate. Und deshalb habe ich ja auch Wert darauf gelegt, dass wir hier als Titelmusik für diesen Podcast was daraus haben. Mhm. Wir wollten das ja dann als C64 Musik umsetzen. Und dann hat der Techniker, also Christopher Schirner, das Rondo alla Turca genommen, weil das am besten ging. Also man sollte sich das anhören. Ja, also Christopher hat sich da große Mühe gegeben. Das ist auch mit Begleitung. Da ist dazu auch noch so ein bisschen noch was dabei, damit es halt entsprechend in 16-Bit gut klingt. Und die ersten Variationen, also ich finde da einige Variationen, gut, das Rondo alla Turca ist möglicherweise auch eine Variation des ursprünglichen Themas. Also ich finde das schon eindrucksvoll. Kann man übrigens, muss ich hier gleich eintragen, kann man übrigens sehr schön hören. In der englischen Wikipedia, glaube ich, sind alle Teile verlinkt, auch mit Audiodateien. Den Deutschen, das ist nur eine Auswahl. Den Deutschen ist immer diese Relevanzgeschichte.
Naja. Ne? Da kann man sich, um sich zu erbauen, immer mal wieder den Blogartikel von Pavel anschauen, der eine Auflistung dessen einfach nur bringt, was relevant ist und was nicht. Das ist immer sehr lustig zu lesen.
Ach so, das kann ich sehr empfehlen.
Gut.
Passt jetzt nicht
so dazu. Nein.
Naja, müssen wir trotzdem verlinken. Blogartikel von Pavel.
Müssen wir?
Ja, naja, natürlich. Gut. Jetzt, wo wir es erwähnt
so
haben.
So ein bisschen Chaos kann ja nichts schaden.
Genau.
Die ganz, ganz große Bedeutung von Mozart liegt natürlich schon in der Opernkomposition.
Hm.
Das ist jetzt nicht mein großes Spezialgebiet, aber da passiert wirklich ordentlich was. weil ja, im Vergleich, also man kann, denke ich, auch sagen, Oper war vor Mozart größtenteils auch was sehr Konventionelles, sehr stark, ja, auch Reguliertes. Und Mozart bricht da sehr viel auf. Mozart bricht in den Opern, sowohl was die, was das Musikalische als auch, ja, was das Dramatische, Dramaturgische anbetrifft, in den Opern sehr viel auf. Mhm. Also die große Bedeutung von Mozart liegt, denke ich, schon in der Opernkomposition. Aber man darf auch andere Werke nicht vernachlässigen. Die Klaviersonaten sind schon sehr erstaunlich oft. Das ist sowas, vielleicht ist es das, warum das auch so schwierig ist bei Mozart. Mozart ist immer voller Überraschungen. Es ist so, es passiert irgendwas längere Zeit und das mag einen auch manchmal nicht so vom Hocker reißen für ein paar Minuten oder für eine. Und dann kommen immer wieder so Momente, so ja fast erleuchtete Momente, wo man irgendwie da sitzt und sagt, das kann er jetzt nicht wirklich getan haben. Also das ist ganz fantastisch, weil was ja Mozart irgendwie vorgeworfen wird von vielen, ist ja so eine gewisse Süßlichkeit und ein gewisser, ja, so ein so, ja, so eine Einfachheit und alles, was. Zwei Dinge sind da, glaube ich, wichtig zu bedenken an der Stelle. Zum einen dieses, dass es einfach aussieht, einfach und eingängig und unkompliziert. Das zu erreichen, da muss man schon sehr viel können, damit einem das gelingt. Und er erschafft letzten Endes mit seinen Kompositionen auch erst diesen Stil. Er ist derjenige, der das alles erfindet. Er ist nicht ein Epigone, der Kompositionen von Großmeistern vereinfacht oder irgendwas damit tut, sondern er ist derjenige, der erst diesen Stil erschafft. Natürlich nicht ganz alleine, aber Haydn natürlich darf man da auf keinen Fall vergessen, der auch als Komponist viel wichtiger ist, als man als man immer so annimmt. Man hat ja so den Titanen Beethoven und den großen Mozart und Haydn so ein bisschen als, ja, den hat's auch gegeben und der hat auch viel komponiert, was auch nicht stimmt, weil Haydn auch für die Entwicklung dieses klassischen Stils ungeheuer wichtig ist. Ja, aber Mozart ist so stark an der Schaffung dieses klassischen Stils beteiligt, dass die Vorwürfe eigentlich ins Leere gehen. Ja. Also.
Ja, das stimmt. Naja, Mozart ist auch irgendwie, er hatte natürlich dadurch, dass er so berühmt war, eben auch schon Wunderkind und Kinderstar und Boy Wonder und so, dann natürlich auch die Freiheit, Radikales zu machen.
Ja.
Weil man es einfach, man wollte einfach alles von ihm. Das ist so ein bisschen vielleicht wie heute. Gut, der Vergleich hinkt natürlich, wie heute.
Du kommst jetzt aber nicht mit Justin Bieber.
Nein, nicht Justin Bieber. nein, eher so, ich komme nicht auf den Namen, der von Take Wet, That, der.
Robbie Williams.
Ah, ja. Genau. Der ja auch sich alles Mögliche erlauben kann, weil man einfach Musik von ihm will, egal was er macht. Mhm. Und dann macht er halt mal Swing und so. Natürlich hat er nicht die gleiche, Fantasie wie Mozart oder so, aber ich denke, das ist so die Rolle, in der Mozart sich befindet, dass man sowieso alles nimmt, was er macht, und deshalb kann er sich halt auch mal was Neues erlauben. Ich glaube, das ist sozusagen einem günstigen Umstand zu verdanken. Ja, weiß ich nicht, also ist so eine...
Ja, und letzten Endes auch eine Situation, in der es nicht so viel anderes gibt. Das ist natürlich so, also die, ja, eine gewisse Freiheit, in viele verschiedene Richtungen Dinge tun zu können. Klavierkonzerte ist eine Form, gut, Haydn hat auch ein paar geschrieben, aber da sind keine großen Werke dabei. Also auch wieder Formen zu nehmen und zu verändern und in Richtung Vollendung, na, nicht unbedingt Vollendung zu bringen. Es gibt ja auch Symphonik und Klavierkonzerte danach und auch ganz große Werke, da passiert noch sehr viel. Aber tatsächlich ja, mit Formen, die schon existieren, weil sehr viel Freiraum da ist, auch krasse Experimente zu machen und Dinge damit zu tun. Ja.
Ja.
Das ist die Situation, in der er sich da tatsächlich auch befindet an vielen Stellen.
Ja, ja. Ja, das stimmt schon. Also Vollendung vielleicht wirklich noch nicht. Aber Vollendung, das dauert dann sehr lange. Also du hast natürlich so eine gewisse Vollendung bei Beethoven. Mhm. Aber wenn du diese Dinge, die Mozart anstößt, dauern ja noch sehr lange. Also ich glaube, erst zum Ende der Klassik, also erst mit Bruckner, Brahms, die sich ja auch alle immer dann noch zurückbeziehen auf Mozart und Beethoven. Gerade Beethoven, also Bruckner kommt ja irgendwie von Beethoven nicht los.
Und Brahms ohnehin nicht. Brahms hat ja ungeheure Forschungen auch betrieben bis in die Barock- und Renaissance-Musik hinein. Hat zum Beispiel die Cembalo-Werke von Couperin herausgegeben. Mhm. Also Brahms forscht in der gesamten Musikgeschichte, ist ein auch wiederum ungeheuer fleißiger Komponist gewesen, nicht nur beim Komponieren, sondern auch beim Forschen nach alter Musik und gerade Brahms tut es, Bruckner tut es auch.
Ja.
Ja.
Gut, aber bevor wir zu Brahms und Bruckner kommen, müssen wir, also ohne Beethoven geht nicht, weil weil sie alle Beethoven nachahmen wollen, ja auch bis Schubert, auch Schubert ist ja irgendwie besessen von Beethoven und kommt da nicht so richtig aus diesem Schatten heraus.
Ja.
Also das ist schon, das müssen wir vielleicht tatsächlich nochmal beleuchten, warum nun gerade Beethoven so was Besonderes ist.
Ja, das sind schwierige Fragen. Das sind
ja klar, die bewegen mich aber. Ja,
also du willst,
ich habe da keine Antworten drauf, okay. So ohne weiteres. Aber lass uns doch mal versuchen, eine Antwort zu finden. Das wäre doch schön.
Also bei Beethoven ist es vielleicht.
Also ich kann was sagen. Also ich habe ja lange Zeit mit Beethoven so meine Probleme gehabt. Also ich war ja nun auch schon lange Malerfan und so. Und Beethoven, dann immer so ein bisschen, das wusste immer, das war so der Übervater und irgendwie, weiß ich nicht, mir hat das erst nicht so richtig viel gegeben. Und dann habe ich dann doch mal mich ein bisschen mehr damit beschäftigt und auch was ist das von Glenn Gould, glaube ich, die Beethoven-Klaviereinspielungen gehört. Und da muss ich sagen, dass das schon, schon irgendwie was hat. Es ist halt, wie soll ich sagen, es ist halt auch schon so diese Masse, weil eigentlich die Wiener Klassik halt mehr was für kleine Orchester zunächst mal ist und dann kommt plötzlich halt dieses Riesenorchester mit all den Effekten, die da drin sind und das passt irgendwie alles zusammen. Das ist schon, glaube ich, das ist es, glaube ich. Also zu der Zeit war das sicherlich für die Leute total erschlagend. Während, wenn man von heute kommt und eben dann auch schon so die Spätromantik und neuzeitliche Musik kennt, also wie zum Beispiel Mahler, wo ja dann nochmal hunderte von Leuten mit dazukommen, dann ist es dann vielleicht nicht mehr so eindrucksvoll. Aber ich glaube, dass das aus der Zeit heraus halt eben diese die Wiener Klassik eben so ins Monumentale verlagert.
Ja, also sicherlich dieses Titanische. Mhm. Also auch halt, wenn man sich die Mozart-Konzerte, die Solokonzerte ansieht, das sind Solokonzerte für zum Beispiel das Klavier und ein normalerweise relativ kleine Orchester.
Mhm.
Und bei Beethoven in den Klavierkonzerten, also im dritten, vierten und fünften vor allem, findet so eine Synthese statt irgendwie zwischen dem Solokonzert und der Sinfonie. Das sind plötzlich unglaubliche Klangmassen, die da bewegt werden. Also das ist sicher so eine Richtung. Das andere ist halt auch, Wenn man sich anschaut, wie viele Sinfonien Haydn geschrieben hat, das sind über 100, glaube ich. Mhm. Mozart auch deutlich mehr als Beethoven. Bei Beethoven sind es 9.
Ja.
Also auch so eine wirklich, es wird sehr lange an den Werken gearbeitet. Es wird alles, man sagt auch irgendwie, ich hatte das irgendwann mal, was war das bei Bruckner oder so, ein Motiv, ja, das einmal kommt und dann auch wieder verschwindet. Ja. Und irgendjemand sagte dann, aus diesem einen Motiv, da hätte der Beethoven die ganze Sinfonie draus gemacht. Mhm. Bisschen fast schon so als Vorwurf, aber es ist eigentlich nicht ein Vorwurf, der trifft, sondern wirklich diese Befassung, dieses sehr immer weiter umwenden, aus wenigen Motiven sehr viel machen und auf der anderen Seite dieses Titanische, was in den Werken ja auch eine Rolle spielt, wenn man sich anschaut, die 9. Sinfonie, was glaube ich, wenn ich nicht völlig falsch liege, auch die 1. Sinfonie ist in der ein Chor verwendet wird. Also das Ganze nochmal auf eine größere, ja, auch einen größeren Einsatz, also an Musikern und also wirklich so eine titanische und monumentale Sache. Das andere bei Beethoven ist sicherlich, dass er ein Komponist ist, der auch eine Art philosophisches Programm hat.
Bestimmt. Ja, ja.
Dieses, die Welt zu einem besseren Ort machen zu wollen. Mhm. Also natürlich mit der Ode an die Freude und der Vertonung aus der 9. Sinfonie, da tritt es ja besonders klar zutage. Alle Menschen werden Brüder, aber auch mit der Eroica-Sinfonie, die ja Napoleon gewidmet gewesen ist. Die Widmung hat Beethoven dann, wenn ich mich recht erinnere, dann ja wieder gestrichen. Mhm. Also dieses tiefe Interesse an den politischen Veränderungen der Zeit und auch der Wunsch, diese Veränderungen mit dem Mittel der Musik auch mitzugestalten. Aber nicht im Sinne von Programmmusik, also dass man jetzt irgendwelche politischen Lieder vertont oder sowas. Ich glaube, das hat Beethoven auch nicht getan.
Ja, Fidelio ist jedenfalls eine politische Oper.
Das ist eine politische Oper, das ist richtig. Und tatsächlich die Mittel der Musik einzusetzen, aber eben nicht nur durch die Vertonung von Texten oder Opern und dergleichen, sondern auch durch die Struktur der Musik selbst. Man hat es auch manchmal in den Solokonzerten. Ein Konzert funktioniert oft so funktionieren die Chopin-Konzerte. Es gibt den Solisten, der hat den Hut auf. Das Orchester ist im Wesentlichen begleitend tätig und spielt die Einleitung und den Schluss, weil es so Tradition ist. Und dazwischen macht im Wesentlichen der Solist die ganze Arbeit und das Orchester begleitet ein bisschen. So sehen die Chopin-Konzerte aus. Bei Beethoven sehen die Konzerte anders aus. Da arbeiten Solist und Orchester miteinander. Da gibt's Einzelstimmen im Orchester, die dann plötzlich was tun. Die Struktur dieser Konzerte, tut irgendwas mit diesem Bild. Man hat einen Solisten, also den, der vorne sitzt, der den Hut auf hat, der derjenige ist, auf den sich alle Blicke richten, und man hat so diese begleitende Masse im Hintergrund. Und Beethoven bricht in der Struktur dieser Musik und in diesen Kompositionen auch dieses Bild auf. Also es ist eben nicht nur in einer, wie du richtig sagst, politischen Oper wie dem Fidelio, sondern auch in anderen Werken steckt eine bestimmte Philosophie, ein bestimmtes Weltbild, und tatsächlich ein politischer Anspruch auch. Und ich glaube, das ist sehr neu. Das ist vorher nicht.
Der politische Anspruch ist, glaube ich, neu.
Das ist vorher es wäre mir jetzt, so schnell würde mir kein Komponist einfallen, auf den das in diesem Maße zutrifft. Das ist vorher in dieser Form nicht da.
Ja, und das passt ja vielleicht auch in die Zeit, weil halt wirklich ja das Zeitalter der Revolution angebrochen ist, wo es ja auch um bürgerliche Freiheiten und so geht. Ich denke, das spielt schon eine Rolle.
Und die, es ist natürlich auch die musikalischen Formen sind ja durchaus auch entsprechend. Dass man für die Klaviersonaten und so mehr so in Richtung Hausmusik, bürgerliche Kreise, dort Musik zu betreiben und halt öffentliche Konzerte, eben nicht nur mehr in den Bereichen fürstlicher Hof und Kirche, wo sich vorher, längere Zeit vorher, die meiste öffentlich aufgeführte Musik halt einfach abgespielt hat. Mhm. Also zumindest diese Bereiche der Musik, hin zu öffentlichen Konzerten, auch dem Verkauf von Noten und so weiter an ein viel breiteres Publikum. Das sind alles Dinge, die tatsächlich in dieser Zeit stattfinden. Ja. Und dieses politische Bewusstsein auch des Komponisten. Ja.
Ja. Ja, nee, ich denke, das spielt schon eine große Rolle. Also es ist eben auch eine Zeit, wo sowas Revolutionäres in der Luft liegt. Das ist also wirklich, ich denke, das passt zu der Zeit und deshalb hat das eben auch die Leute auch seiner Zeit sehr begeistert und das hat natürlich dann auch angehalten. Naja, und vor allen Dingen, das ist ja nun auch nicht so einfach, solche komplexen Werke zu komponieren. Also selbst wenn man ein bisschen komponieren kann, denke ich, ist das ja nochmal was Besonderes. Und dann hatte er natürlich auch noch die Problematik, dass er hinterher ja nur noch taub war und trotzdem noch weiter komponiert hat. Gut, Schubert hatte auch ein Problem, der hat komponiert ohne Klavier, was auch ein bisschen schwierig ist. Also ich denke, Beethoven hat da schon damals die Leute sehr beeindruckt und das hält vielleicht an bis heute. Zumal es natürlich auch schwierig ist, so komplexe Werke zu interpretieren. Da gibt es natürlich dann sehr viele Möglichkeiten. Und das macht vielleicht auch den Reiz bis heute aus.
Ja. Und es sind natürlich, also ich hatte ja vorher gesagt, Altes Testament des Klavierspielers, das wohltemperierte Klavier von Bach, das Neue Testament wären tatsächlich die 32 Klaviersonaten von Beethoven.
Das Alte Testament des Klavierspiels heißt, des Klavierspiels. Das ist auch von Hans von Bülow.
Ich werde gerade, ich schaue das jetzt gerade nach, ich war mir ja vorher nicht ganz sicher. Es ist tatsächlich Bülow und er bezeichnete das Alte Testament der Klavierliteratur oder des Klavierspiels als das wohltemperierte Klavier und das Neue Testament eben die 32 Sonaten von Beethoven, die 32 Klaviersonaten. Ja, und der ja auch viel, also Bülow hatte ja auch viel gespielt. Und das sind also halt auch Werke, die eigentlich alle empfehlenswert sind. Was ich da empfehlen kann, ich weiß aber nicht, ob ich dazu den Link jetzt finde, das müssten wir dann eventuell nachholen. Es gibt Audiodateien, die auch, ich glaube von der BBC in englischer Sprache, mit Andras Schiff, ein ungarischer Pianist, der eine Werkeinführung in alle 32 Klaviersonaten gemacht hat, wo er also Teile aus den Werken spielt und erklärt. Das ist sehr interessant, also wirklich ausgesprochen spannend, dem auch zuzuhören.
Oh ja, spricht das auch sehr schön.
Wenn du das wenn ich das finde, jetzt gerade im Moment finde ich es, glaube ich, nicht, aber ich werde es heraussuchen. Also das sind auf jeden Fall alles sehr empfehlenswerte Werke. Gut, ich meine, besonders bekannt ist sicherlich die sogenannte Mondscheinsonate, wo sich der Mondschein ja aber auch spätestens im dritten Satz sehr schnell verflüchtigt. da verändert sich sehr viel. Und es ist auch alles, da kann man nochmal sagen, das ist auch nochmal eine neue Stufe der technischen Virtuosität. Das ist, da fängt es an, auf jeden Fall in ja eben auch was die Klaviermusik anbetrifft zu gehen, die von Leuten, die das nicht beruflich machen, eigentlich auch technisch nicht mehr bewältigt werden kann. Das geht bei Mozart noch, das geht auch bei Haydn noch. Klar. Gut, da gibt's ja wenig Klaviermusik auch, aber was die notwendige Klaviertechnik und Spieltechnik betrifft, musst du bei vielen der Werke von Beethoven sagen, das ist für jemanden, der das nicht wirklich richtig gelernt hat, eigentlich nicht mehr zu bewältigen an Virtuosität, an Schwierigkeiten auch spieltechnischer Natur. Ja. Also das treibt es auch nochmal auf eine besondere Stufe. Auch in der Orchesterbehandlung ist es so, aber gerade was so die Soloinstrumente und insbesondere das Klavier halt bei Beethoven betrifft, das kriegt man nicht mehr hin. Also ich müsste, denke ich, um den dritten Satz aus der sogenannten Mondscheinsonate einigermaßen vernünftig spielen zu können, vermutlich etwa 6 Monate üben. Ja, also ja. Das ist... Da sind dann irgendwann so fiese Triller in der linken Hand, dass nein. Also das ist nicht mehr zu bewältigen. Da wird es echt hart.
Das denke ich auch. Also das ist dann wirklich auch komplex. Und es sind halt auch Werke, für die man eine Einführung auch wirklich braucht. Ja. Weil da eben auch so viel Programm drinsteckt und so viele Ideen, dass man einfach die Sache nicht mehr so ohne weiteres versteht. Also ich hatte mal das Glück, an einem Seminar teilzunehmen, das ich mitveranstaltet habe, über Musik und Grammatik. Und da ging es dann auch ein bisschen um Beethoven, weil wir da schon so sehr, ja, strukturalistisch kann man nicht sagen, das wäre anachronistisch, weil der Strukturalismus erst im 20. Jahrhundert aufkommt, aber so eine Struktur haben und auch so eine Annäherung an die Musik, die sehr stark strukturgeprägt ist. Und da kann man viele Dinge auch erst verstehen, wenn einem jemand am Klavier aufzeigt, was sich da eigentlich abspielt. Weil man das so ohne weiteres beim Hören gar nicht erfassen kann. Das gilt übrigens auch für Chopin. Also bei Chopin gibt's halt, auf den müssen wir ja auch noch kommen. Na, jetzt greife ich vor. Nein, ich habe Spaß mehr auf. Ich sage dann später noch was zu Chopin.
Ja, bitte.
Später. Weil da auch, also das, wie gesagt, also da kann man unheimlich viel mit anfangen. Und deshalb braucht man, glaube ich, auch tatsächlich so eine Einführung. Deshalb wäre ich dir dankbar für den Link zu den Werkeinführungen, weil das wirklich hilfreich ist. Also es ist irgendwie, von Beethoven ab ist die Musik halt so komplex, dass es einfach mit Hören nicht reicht.
Es wird schwierig, auf jeden Fall. Naja.
Ja. Ja, gut. Dann schließen wir Beethoven ab.
Ja.
Und
das ist ja ein richtiger. Ich hab's gefunden. Ich tue es in den Irk-Channel.
Und dann kopieren, genau, aus dem Chat. Ja. Och, ich kann es nicht kopieren, das geht nicht, aus irgendeinem Grund.
Und es ist auch tatsächlich sehr kurzweilig. Also das ist ganz spannend.
Ja, ich bin ja sowieso ein Fan von Einführung auch zu Wagner und so. Aber das werden wir heute alles nicht mehr schaffen, weil das dann doch zu viel wird, wenn wir erst auch noch Wagner und so uns hier antun. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach an der Stelle weiter, wo es weitergeht. Also nach Beethoven kommen die ganzen Leute, die sich mit Beethoven auseinandersetzen. Ja. Also Brahms und Bruckner und Schubert.
Ja.
Ich denke, das sind die drei, die man erwähnen
muss. Der ja letzten Endes fast Beethoven Zeitgenosse ist.
Ja,
Schubert,
stimmt.
Schubert stirbt ungefähr ein Jahr nach Beethoven.
Stimmt, das ist eigentlich Zeitgenosse. Also vielleicht fangen wir mit Schubert
an. Was auch interessant ist.
Ja.
Man
denkt, das ist unheimlich viel später. Erstmal, weil er sich immer auf Beethoven bezieht und weil er ja auch so Sachen macht, die dann wirklich also das ist ja schon anders, also mit den Liedern und also es wirkt einfach auch so, weiß nicht, es wirkt moderner.
Ja, also das ist auch, man muss sich das immer tatsächlich auch wieder so ins Gedächtnis rufen, dass die letzten Endes Zeitgenossen sind. Gut, Schubert ist ja nicht so alt geworden, aber tatsächlich nur um ein Jahr länger gelebt hat als Beethoven, ist ja. Beethoven stirbt ja 1827, Schubert 1828.
Beethoven ist natürlich alt geworden, deshalb ist es natürlich schon ein Unterschied.
Ja, klar. Ja, Schubert. Sag du was zu Schubert.
Ja, also Schubert ist einer meiner Lieblingskomponisten, kommt gleich nach Gustav Mahler. Also ich finde die Schubert-Lieder wirklich großartig, habe da auch verschiedene Aufnahmen, zum Beispiel mit Janet Baker. Das ist wirklich auch eine tolle Aufnahme. Und bei Schubert finde ich halt bei den Liedern auch immer so die Abstimmung von Form auf Inhalt interessant. Er hat halt, in der Romantik werden halt so rührselige Gedichte geschrieben, Rückert, vielleicht, das später. Auf jeden Fall, es gibt so rührselige Gedichte, die er dann aufgreift. Und immer wenn es rührselig wird, dann verschiebt er das. Und es gibt in der Musik dann eigentlich das Gegenteil zu hören. Mhm. Also es gibt so eine Ironie. Das ist eigentlich das Interessante bei Schubert. Also ich erinnere mich da an ein Lied, kennst du bestimmt, die Taubenpost. Mhm. Das ist ja ein Symbol, also es geht ja gar nicht um die Taubenpost, wie man am Ende erfährt. Es wird ja auch in dem Gedicht unsinnigerweise verraten, auch wieder so amerikanisch. Da muss halt noch drauf gestoßen werden, obwohl es eigentlich schon völlig klar ist. Und an der Stelle macht dann Schubert, also wenn es so richtig rührselig wird, dann noch so ein paar Triller und in der Musik und du denkst, das geht doch jetzt gar nicht. Ne? Das geht doch hier um Sehnsucht. Warum kommen jetzt da diese komischen Triller? Ne? Und das ist eigentlich ziemlich also genial, weil er einfach das immer durchbricht. Es ist halt immer, du hast halt immer so ein bisschen dieses Augenzwinkern bei Schubert und das finde ich schon eindrucksvoll. Naja, gut, ich meine, ich bin halt ein Freund der kleinen Form, deshalb mag ich die Lieder, aber es gibt natürlich die Unvollendete und so, wo man natürlich dann auch sagen kann, hier, das ist große Musik.
Ja, und die Klaviersonaten, die ja auch lange Zeit so ein bisschen so ein lange Zeit auch nicht beachtet worden sind, auch nicht ernst genommen worden sind, was sich aber auch so in den letzten 20, 30 Jahren auf jeden Fall geändert hat, mit Alfred Brendel zum Beispiel und und den Aufnahmen. Und auch, was auch fantastisch ist, was ich wirklich empfehlen kann, ist die Klaviermusik zu vier Händen von Schubert. Mhm. Da gibt es die F-Moll-Fantasie, die ein unglaublich intensives Werk ist. Das ist schon auch, also da ist tatsächlich nur noch wenig Augenzwinkern. Das ist ein Werk, aus dem auch sehr tiefe Verzweiflung kommt.
Mhm, ja.
Irgendwie enthält übrigens auch eine große Fuge, also auch, auch Schubert verwendet oder versucht sich an der Fugenform. Und das ist natürlich schon auch der andere Aspekt, dass aus viel Musik, die Schubert schreibt, auch große Verzweiflung und Depression irgendwie so herauskommt.
Ja, ja.
Also vielleicht vergleichbar mit Tschaikowski, also fast so sagen, das sind so die beiden großen Depressiven der Musikgeschichte. Das kann auch gefährlich sein. Also die Winterreise in der falschen Stimmung zu hören, kann auch sehr gefährlich sein, für die eigene Stimmung.
Schubert ist natürlich auch so ein bisschen, hat sich ja immer als gescheiterte Existenz auch gefühlt. Der hatte ja dann auch keine, es hat ja mit dem beruflichen Erfolg nicht so richtig geklappt und so. Also es wäre sicherlich jemand gewesen, dem ein bedingungsloses Grundeinkommen gut getan hätte.
Ja.
Dann wäre er vielleicht auch älter geworden und wir hätten große vollendete
Wobei er selber halt offensichtlich auch jemand gewesen ist, der nicht so richtig rausgekommen ist.
Ja, ja.
Also er war halt auch nicht, er hat halt auch selber nicht, also vielleicht anders als jemand wie Beethoven oder als Mozart oder so oder andere, die ja doch eher auch nach außen gegangen sind und ja, sehr viel auch getan haben, war Schubert halt auch, denke ich, in der Hinsicht sehr zurückhaltend und hat vielleicht auch sich bietende Gelegenheiten nicht so unmittelbar genutzt. Aber es hat halt dann auch wirklich lange Zeit gedauert, bis so richtig was rumgekommen ist, also bis die Bekanntheit sich auch wirklich sich wirklich erhöht hat. Liszt hat da relativ viel dazu getan, durch Liedbearbeitungen und so. Da gibt es einige sehr, sehr schöne Sachen. Also wenn Liszt dann eben Schubert bearbeitet und Schubert-Lieder für Klavier allein oder so.
Mhm.
Aber das hat, was die eigenen Klaviersonaten, also die Originalwerke anbetrifft, echt sehr, sehr lange gedauert, bis da bis das auch so im Konzertbetrieb irgendwie angekommen ist und so. Also die Lieder, aber andere Werke, das hat sich ein bisschen gezogen bei Schubert. Liszt
Liszt.
Ja, ja.
Ja, ich mag natürlich Liszt, aber gut, das ist er später, weil er auch so ein bisschen dieses diese ethnischen Traditionen reinbringen in die Musik, obwohl das natürlich schon, also das ist bei Chopin, glaube ich, beeindruckender und dann bei den richtigen ethnischen Musikern wie heißen sie, Mussorgsky und Tchaikovsky, also die oder auch Bartok.
Später dann Bartok, also später. Ja. Aber Liszt hat halt, weil wir es gerade schon kurz genannt haben, hat natürlich viel als Multiplikator auch getan. Also er hat, und jetzt kommen wir wieder zu Bach, viele Orgelwerke von Bach für Klavier allein bearbeitet, die auch heute teilweise noch im Konzert gespielt werden. Er hat sämtliche Beethoven-Sinfonien für Klavier solo gesetzt und bearbeitet. Er hat viele Lieder von Schubert für Klavier solo gesetzt und bearbeitet. Also hat viel in die Richtung auch unternommen. Frühere Werke auch einem größeren Publikum bekannt zu machen, eben durch diese Klavierbearbeitung, die auch teilweise wirklich konzertant auch aufgeführt werden können, wie zum Beispiel die Bearbeitung der Bachschen Orgelwerke, die halt lange nicht gespielt worden sind. Gut, und wo? Sicherlich nicht in Konzertsälen. Und wo eben Liszt sehr viel dafür getan hat, um diese Werke dann auch wieder einem breiteren Publikum auch zur Verfügung zu stellen durch diese Bearbeitung.
Ja, das ist sicherlich richtig. Ja, und auch natürlich ein Pianist. Wer hatte sich denn die Hände gebrochen? War das nicht Liszt oder war das Schumann?
Die Hände gebrochen?
Schumann. Also irgendeiner hat sich die Hände gebrochen, weil die damals, zu üben, so Gestelle auf die Hände gebunden haben, damit man die Griffweite, also damit sich die Knochen spreizen, und das war natürlich ausgesprochen gefährlich. Und irgendeiner, ich glaube, das war nicht Liszt. Liszt war zwar ein hervorragender Pianist, der ja auch so ein bisschen als Wunderkind galt.
Und als der große
Schumann, glaube
als einer
ich,
der ersten großen Popstars in der Musik. Ja. Es war Schumann, allerdings war das wohl eher so eine, also es war halt tatsächlich, wenn man sich mal die eigene Hand anguckt, stellt man fest, dass der Ringfinger sozusagen irgendwie anders funktioniert, dass da zwei Sehnen sich ja irgendwie überkreuzen und dass man beim Ringfinger anders als bei allen anderen Fingern irgendwie weniger Bewegungsfreiheit hat, wenn man da gab es tatsächlich dann halt so ein Gestell. Also wenn man das so versucht, merkt man eben irgendwie den Ringfinger kriegt man nicht so richtig bewegt. Ja, hat weniger Bewegungsfreiheit. Ja. Und ist halt auch besonders schwach dadurch, weil man ihn halt auch nicht so hoch anheben kann. Und da gab es dann tatsächlich eben so ein Gerät, um das eben zu trainieren. Und Schumann hat es übertrieben und hatte halt dann irgendwie eine chronische Sehnenscheidenentzündung oder so.
So war das,
Und im Prinzip war dann die ganze Hand kaputt danach. Also nicht zu Hause nachmachen, keine gute Idee. Das war Schumann. Nee, Liszt war so einer der, so der große Popstar. Und hat ja im Prinzip auch so eine ganze Schule an Pianisten auch begründet. Also Liszt-Schüler und Schüler von Liszt-Schülern, das zieht sich eigentlich fast bis in die heutige Zeit. Dass es da also so quasi so Traditionen gibt und irgendwie dann bestimmte Klavierschulen oder dergleichen zurückgeführt werden können auf Franz Liszt. Ein bisschen sowas wie eine apostolische Sukzession. Nur eben eine Art musikalische Sukzession von Franz Liszt ausgehend.
Ja, gut, Schumann muss man vielleicht nicht, hatte auch seine Schwester war ja auch eine der wenigen Frauen, die da eine Rolle gespielt haben.
Als die Ehefrau.
Ehefrau.
Das war die Ehefrau.
Ach ja, nee, seine
Das Ehefrau. War okay, die Ehefrau, klar. Die ja auch mal auf dem Geldschein drauf war.
Ja, die war auf dem Geldschein drauf. Daher weiß man das erst.
Ja, schon richtig. Ja.
Ja, was wollte ich sagen? Ja, wir brauchen, glaube ich, aus Zeitgründen brauchen wir das, glaube ich, jetzt mit Schumann nicht zu vertiefen. Mhm. Können dann doch vielleicht auf Chopin kommen, denn da gibt's
bitte sehr
viel zu sagen. Ja, also Chopin, ich sagte schon, warum? Weil halt da auch nichts zufällig ist und weil es eben auch sehr viele volkstümliche Traditionen einbezieht, also die Masurken zum Beispiel, die auch relativ leicht zu spielen sind. Einige zumindest habe ich auch gespielt. Und dann natürlich auch die Rückbesinnung auf Bach. Da gibt es ja diesen Zyklus, den habe ich auch gespielt.
Prelude,
genau. Mhm. Die ja auch Bach Rückbezug haben, auch so angeordnet mit so Quintenzirkel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Das sind
habe.
Auch 24, genau, genauso 24, wie die 24.
Ja, damit es einmal durch die,
ja, genau.
Durch die Tonarten durchgehen kann. Und das ist schon sehr eindrucksvoll. Also Regentropfen-Prelüde zum Beispiel habe ich auch gespielt. Das ist schon sehr, sehr schön. Und halt auch, es ist halt wirklich ganz durchkonzipiert. Da ist wirklich, also man fragt sich immer, wie er das gemacht hat. Wie ist es ihm gelungen, da diese Feinheiten in der Struktur, wo man dann sieht, jetzt kippt das harmonisch um und so, das aus dem Gefühl herauszumachen, in immerhin 4 bis 5 Stimmen, die da auf dem Klavier kommen, das zu überblicken und mal eben, ich meine, das sind alles Gelegenheiten, also gut, dieser Zyklus nicht, aber die Masurken, die ja auch in der Form komplex sind, sind ja Gelegenheitsdichtungen. Ja. Das hat er ja den Freundinnen ins Poesiealbum geschrieben. Ja. Und dann denkt man immer, wie kann man nur? Also ich bräuchte da Jahre und
vieles,
sowas.
Und vieles eben auch aufgeschriebene Improvisationen im Wesentlichen. Er war ja da immer nicht so begeistert, wenn er Kompositionen notieren musste. Das hat sich dann ja auch immer alles sehr lange hingezogen und war auch schwierig. Und das andere ist halt, vieles klingt halt, wenn man es nur sehr oberflächlich hört, nach sehr guter Kaffeehausmusik. Und die Komplexität, die dahinter steht, auch was wir ja schon vorhin kurz angesprochen hatten, die polyphone Komplexität, also die Mehrstimmigkeit, mit der er da arbeitet, ist ungeheuerlich bei Chopin. Das ist
also
sehr
die Komplexität ist wirklich unglaublich. Ich habe es also wirklich mal versucht zu analysieren. Ich habe ja, wie gesagt, mal auch Klavierunterricht gehabt und das ist ein bisschen daran gescheitert, weil ich nicht geübt habe, ist ja klar. Und weil mich eigentlich mehr der Aufbau fasziniert hat. Ich habe mich da hingesetzt, bin zu meinem Klavierlehrer gegangen, habe gesagt, ich habe nicht geübt, aber ich habe das mal analysiert. Oh, ich hatte mir dann von Hugo Riemann, den muss man vielleicht auch erwähnen, die Harmonielehre besorgt, obwohl die ein bisschen eigentümlich ist. Und dann habe ich halt analysiert und dann also wirklich die Harmonie daraus baldowert, was nicht so einfach ist. Und dann war er auch immer ganz begeistert. Dann haben wir da die ganze Stunde gesessen und uns das mit der Harmonie genauer angeschaut. Und das ist schon, also das ist endlos bei Chopin, weil das wirklich so eine Komplexität hat, dass man das kaum fassen kann. Das ist wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Also Chopin kann man da nur empfehlen. Und dann kommt es eben, und das hat, wie gesagt, ich habe ja von dem Seminar schon berichtet, was mich auch nachhaltig beeinflusst hat. Da gibt es ja zum Beispiel Etüden von Chopin. Also Etüden sind, wir hatten vorhin schon Esercizi, das ist das Gleiche, nur auf Italienisch. Etüden sind halt Übungen, wo man halt irgendwelche Techniken üben muss. Und da gab es ja auch in der Wiener Klassik einen Komponisten, Karl Czerny. Wenn ich den jetzt auf Anhieb richtig schreiben würde, würde ich es gleich ins Pad schreiben, aber vielleicht kann das jemand anders finden. Der halt Etüden geschrieben hat. Die habe ich auch geübt, die Etüden sind furchtbar, wirklich furchtbare Stücke, obwohl der Czerny schon als verträglicher Etüdenschreiber gilt. Und Chopin schreibt auch Etüden, nur die sind keine Etüden mehr. Die zeigen sich dadurch aus, dass man sie viel üben muss, nur es ist halt was anderes.
Ja.
Es ist halt, sie heißen nur Etüden und er macht halt was draus. Also ganz großartig, die Revolutionsetüde ist halt eine Etüde für die linke Hand, wo man halt die linke Hand trainieren muss, man muss also wissen, beim Klavier spielen. Viele Leute sind Rechtshänder, die können dann mit der rechten Hand alles Mögliche machen und die linke hakt immer hinterher. Macht nicht so viel aus, weil viele Klavierstücke eben auch so komponiert sind, dass die linke Hand nicht so viel zu tun hat. Aber die soll man halt besonders üben. Deshalb gibt's von Czerny, und das war mir eben gar nicht klar, es gibt von Czerny eine Etüde für die linke Hand, mhm, und die nimmt Chopin, jetzt kann man sagen, okay, Plagiat, nee, er nimmt sie und dann wird ein Stück daraus, aber richtig, also mit Programm, mit Inhalt, mit Struktur, wo man auch richtig sieht, da spielt er dann mit der Struktur, den Möglichkeiten und auch den Schwierigkeiten in der linken Hand, und dann ist man total beeindruckt, weil man hinterher gar nicht mehr denkt, dass es eine Etüde ist. Das ist es eben auch halt nicht. Es ist halt Schein. Also genau wie die Präludien ja möglicherweise auch sowas ist wie eine Parodie auf Bach und im Grunde ein Schein, es ist ja keine Prälude, kein Vorspiel in dem Sinne, sind eben auch die Etüden keine Etüden, sondern eben richtiggehende Kompositionen. Und jetzt wird's halt interessant. Es ist nicht nur so, dass da eine Programmatik drinsteckt, sondern es gibt unheimlich viele Zitate in der Revolutionsgeschichte. Da kommt auch Beethoven drin vor und so. Also Chopin verarbeitet verschiedene musikalische Ideen einfach weiter und macht da was ganz Neues draus, was auch wirklich ganz anders ist. Also selbst wenn es die GEMA schon gegeben hätte, die natürlich dann auch gesagt hat, oh, Remix, wollen wir nicht. Also den Remix da rauszufinden und rauszuarbeiten, da muss man schon mehrere Musikwissenschaftler beschäftigen. Die können das dann zwar, also wie gesagt, mein Kollege aus der Musikwissenschaft, dem ich das Seminar gemacht habe, der hat das dann alles auch genau gezeigt, die Parallelen gezeigt, aber da habe ich wirklich gedacht, also da muss man schon richtig sich gut auskennen und wahrscheinlich erstmal eine Dissertation über Chopin geschrieben haben, wie er gemacht hat, um dann das genau herauszufinden. Also das ist unheimlich beeindruckend. Also ich würde wirklich sagen, Chopin, das kann man hören und das kann man auch lesen. Wie gesagt, weil man diese Noten irgendwie lesen muss und dann muss man sich hinsetzen und dann kann man suchen. Also Intertextualität und so, das kannten die alle schon.
Hören und lesen, leider kann man vieles nicht spielen.
Ja, ja, das stimmt.
Weil es so ungeheuerlich virtuose Musik auch ist. Also das ist ja noch das Nächste. Er macht ja nicht nur alle diese Dinge, sondern er bringt ja auch das Klavierspiel auf ein komplett neues Level. Das ist.
Da frage ich mich immer, wie konnten die das selber spielen? Ich meine, Liszt, klar, der war natürlich der Virtuose. Aber Chopin war ja doch mehr Komponist als Virtuose. Und dann frage ich mich, außerdem war er krank. Ich meine, der hatte ja Tuberkulose. Also wenn man da nicht richtig atmen kann, wie kann man so mal spielen?
Und er soll wohl gar nicht so besonders große Hände gehabt haben, was auch krass ist. Und war halt auch nicht besonders kräftig. Mhm. Und gerade in einigen der Etüden, aber auch in anderen Stücken, ist ja doch auch sehr viel körperliche Kraft erforderlich, um da so ein Konzert zu bestreiten oder so ein Stück durchzuspielen. Also allein die erste Etüde von Opus 10 in C-Dur, die halt auch eine durchaus eine Parallele hat im Anfang zu dem ersten Präludium aus dem wohltemperierten Klavier. Also da ist ja, diese Parallele
Bach
ganz,
ist natürlich immer, ganz das klar, ich jetzt nicht erwähnt,
und ganz stark. Sieht man auch schon im Notenbild. Diese Kraft, die halt auch dafür erforderlich ist, die ist halt auch irgendwie, wo kommt die her? Also es ist faszinierend. Chopin ist ein ganz, ganz faszinierender Komponist.
Ja. Also ich glaube, dass er sich da selber was geschrieben hat, was er nicht mehr spielen konnte,
um sich möglich.
Eben
dran,
also Etüde ist es ja eben, um sich eben daraus da eben auch zu fordern. Mhm. Es gibt ja auch die eine, die man da so ganz schnell spielen muss. Diese Minuten, wie heißt sie noch?
Ja, das ist der Minutenwalzer.
Minutenwalzer. Der ja auch nicht zu spielen ist in der Minute. Das geht ja gar nicht. Also er hat da irgendwie, vielleicht hat das mit der Romantik zu tun, dass man
also
sich
so diese Grenzerfahrung letzten Endes, und es bringt einen an seine Grenzen. Man muss sich nur die erste angucken und versuchen, das zu spielen, und man wird, wenn man nicht wirklich gut geübt ist, nach 10 Minuten Schmerzen in der rechten Hand haben. Mhm. Ja, also das, weil die Griffe sehr weit sind und so, also das ist
kann man anschließend die Revolutionsetüde versuchen, dann hat man die Schmerzen in der linken.
Dann gleichen sich zumindest die Schmerzen aus, nur eben nicht zu weit treiben, sonst hat man dasselbe Problem wie Schumann mit der Sehnenscheidenentzündung.
Naja,
also don't try this at home, vor allem nicht ohne Lehrer, das kann gefährlich werden, da kann man auch bleibende Schäden erzeugen. Aber das ist tatsächlich nimmt er diese Form, wobei es nicht ganz ohne Parallele ist. Es gibt einen englischen Komponisten, ich glaube John Field, der mit Etüden, nee, das war, ist Quatsch, ich rede Quatsch, der mit Nocturnen was Ähnliches tut. Nocturnen,
die gibt's auch noch, ja.
Also es ist, da gibt es einiges, was auch interessant ist. Und ich glaube, der war auch Schüler von Czerny oder so. Also das hängt alles auch durchaus wieder personell miteinander zusammen. Ja, ja, aber Chopin ist, ich glaube, der wird auch viel unterschätzt, kann es sein?
Ja, ich glaube, Chopin wird unterschätzt.
Doch das eine oder andere Mal daran, nicht so richtig ernst genommen.
Ja, das liegt daran, dass es eben diese leichten Stücke auch gibt von ihm. Und es ist halt dieses Volkstümliche, wo auch die Leute immer sagen, nee, das ist uns jetzt zu volkstümlich. Das ist ja auch immer das Problem bei Gustav Mahler. Gustav Mahler wird ja auch immer so als schlechter Komponist dargestellt, weil er halt diese volkstümlichen Melodien drin hat, die teilweise ja gar keine richtigen volkstümlichen Melodien sind, sondern Melodien, die nur so gemacht sind, als wären sie volkstümlich. Und das dann, also wenn man natürlich dann so den Musikgeschmack von Beethoven hat, wo alles irgendwie tiefsinnig sein muss, und so, und dann kommt da sowas Volkstümliches, dann denkt man immer auch, was ist das? Ne? Oder böhmische Volksmusik oder hier eben dann eben
Polonesen und
also ja, polnisch, masurisch oder was auch immer. Volksmusik, das ist nicht das Wahre, und sagt dann, rümpft dann die Nase. Ne? Es ist ja immer, ich meine, Musik ist ja immer eine Frage des Geschmacks, ne? Und bei Geschmack, wenn man sich nicht richtig auskennt, dann muss man sich den irgendwie zurechtlegen, und dann sagt man auch, das ist jetzt nicht das Richtige, das ist nicht Beethoven. Ich glaube, in Deutschland ist man eben auch, also nicht nur die Komponisten nach Beethoven waren von Beethoven traumatisiert, sondern auch das Publikum, und da musste dann irgendwie alles andere schlecht sein. Und ich weiß es nicht, vielleicht kommen da auch noch politische Dinge dazu, wie der Nationalsozialismus oder so, wo man dann auch wieder Beethoven hochgejubelt hat und die anderen runtergejubelt hat, und das ist natürlich dann vielleicht auch nochmal ein Problem, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird, glaube ich, Chopin wirklich unterschätzt.
Ja.
Ja, gut, dann hat, was?
Und hat, ja, weil wir vorher eben Scarlatti hatten, also würde halt sagen, Scarlatti, Beethoven, Chopin und Liszt sind so die Komponisten, die halt auch am meisten für die Entwicklung des Klavierspiels, also Komposition, Klaviertechnik und dergleichen getan haben. Also da ist Chopin auf jeden Fall auch noch einer der ganz Großen.
Ja. Naja, und Chopin ist eben tatsächlich, das hatten wir ja vorhin schon, der Anschluss so an Bach, weil er wieder sehr polyphon ist und er greift ja auch Bach entsprechend auf.
Ja.
Und das ist natürlich...
Wobei Bach nie ganz weg gewesen ist.
Nee, das ist
also
richtig.
Die Idee ist ja so ein bisschen auch in den Köpfen, dass Mendelssohn den erst dann irgendwie so in den 1820er Jahren oder wann wiederentdeckt hat mit der Matthäus-Passion-Aufführung und so. Also dass das so eigentlich, dass Bach irgendwie 70 Jahre lang vergessen war oder so, das ist nicht so. Also das war schon immer präsent, dass es den gegeben hat, und auch sowas wie zum Beispiel das wohl temperierte Klavier war auch bei Beethoven präsent und bei Chopin dann sowieso. Also ganz weg war das nie, aber ja, auch was die Kompositionstechniken anbetrifft oder auch bestimmte Rückgriffe, das ist dann tatsächlich ja, ist Chopin auf jeden Fall einer, der da ganz wichtig ist.
Ja, das stimmt. Ja, das ist und das Interessante, das Interessante ist hier eben auch, wenn man die deutsche Wikipedia anschaut, es ist ja wirklich unglaublich.
Welcher Artikel? Chopin?
Chopin.
Okay.
Die ganzen Werke, Präludien, Masurken und so, Walzer, sind Unterartikel des Chopin-Artikels, weil ja in der deutschen Wikipedia immer versucht wird, alles so zusammenzufassen. Bei Beethoven oder so, stellt sich gar nicht die Frage. Das ist natürlich, die 9. Sinfonie ist natürlich ein eigener Artikel. Also das ist wunderbar, weil ich da nochmal die im Grunde Bigotterie der Relevanz erkennen kann. Weil man eben sagt, ja, also Beethovens 9. Sinfonie, eigener Artikel, klar. Aber Schubert, Schubert weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht geguckt, aber Chopin. Also in der englischen Wikipedia bin ich sicher, dass die Revolutionsetüde einen eigenen Artikel hat. Da will ich ja fast jede Wette eingehen. Ich kann jetzt auf die Schnelle nicht nachschauen. Aber in der deutschen ist die erwähnt im Unterabschnitt Etüden.
Als Teil. Und,
wenn überhaupt dann. Und doch, es gibt einen Unterabschnitt Etüden, genau. Etüden heißt es. Also eigentlich sind das kommensurable Werke, also vergleichbare Werke.
Allerdings.
Warum wird das so gemacht? Also ich meine, das zeigt eben tatsächlich den Wissenskonsens wieder, wie das die Wikipedia immer so tut. Und da sagen die Leute, ja, das ist... Ne.
Du hast übrigens recht, es gibt einen eigenen Artikel in der englischsprachigen Wikipedia zur Revolution. In der italienischen auch. In der portugiesischen und der polnischen und der spanischen, aber in unserer nicht. Also in der deutschen nicht.
Okay, und wenn ich den anlege, werde ich wahrscheinlich geschlagen werden, aber ich lege den jetzt nicht an.
Wirst du dann beschimpft?
Ja. Brauche ich ein Telefon des Zorns. Achso, bei der Gelegenheit. Gerhard Anger hat ein Telefon des Zorns und den Link auf die dazugehörige Sendung könntest du vielleicht auch ins Piratenpad hier pasten, wenn du ankommst. Denn dann kann ich ihn mir anschauen in den Beitrag.
Ah, sehr gut, ja, wird gemacht.
Ja, was wollte ich sagen? Also Chopin haben wir jetzt abgearbeitet.
Hast du noch weitere?
Naja, Maler würde ich ja schon gerne noch erwähnen, weil es auch wieder Lieder sind und weil es auch wieder an die Traditionen anknüpft, weil er auch mit Beethoven gerungen hat und ganz große Angst hatte vor der 9. Symphonie, weil man weiß, das ist die letzte.
Das ist die letzte, die man
also
schreibt.
Beethoven, Schubert und Maler und ist auch aufgegangen. Also er hat auch nur 9 Symphonien geschrieben. Das ist interessant auch. Also, wie gesagt, aber Gustav Mahler, ich sagte es vorhin schon, ich mag ihn deshalb besonders, weil er eben auch diese Verknüpfung von Tradition und wieso ist das jetzt bei Google?
Ach, ja, Quatsch, ich habe den falschen Link kopiert. Entschuldige. Schaff das schon.
Also Gustav Mahler, der eben auch versucht, eben traditionelle Sachen, die so aus dem Volk kommen, zu verknüpfen mit großer klassischer Musik. Und es ist auch irgendwie so der letzte große klassische Musiker, weil doch dann schon die Moderne ist, er ist ein bisschen ungleichzeitig. Ich habe mal eine Aufführung, das war, glaube ich, die 4. Symphonie von ihm, in Verbindung mit Charles Ives, Central Park in the Dark, gehört. Also erst kam Charles Ives, das ist ein Zeitgenossen, ja. Also Charles Ives gilt ja so als früher Jazz-Pianist mit Ragtime und so. Es wurde erst Charles Ives gemacht und es ist zufällig in der gleichen Tonart, direkt anschließend Gustav Mahler. Und dann erkennt man auf der einen Seite den Kontrast, weil also bei Gustav Mahler so das Klassische kommt und Charles Ives eben modern, Ragtime und so. Und doch erkennt man, dass sie sich von verschiedenen Seiten auf dasselbe zubewegen. Also auch so viele Dinge, die hinterfragt werden. Also Taktstruktur und so, und das ist eben auch schon bei Gustav Mahler drin. Es ist auch wieder polyphon, also es ist wirklich ungeheuer interessant. Und natürlich bei Gustav Mahler dann immer der Drang das ist halt das Industriezeitalter, wo halt wirklich alles fabrikmäßig ist und so, und er versucht eben dann auch ein Riesenorchester zu haben. Es gibt ja die Sinfonie
der Tausend. Ja.
wo dann, glaube ich, irgendwie keine 1000, aber ich glaube 600 Leute oder so beteiligen, je nachdem, wie man es macht. Da gibt es halt ein Orchester, ein Fernorchester, mehrere Chöre, dann auch so ein Kinderchor von hinten, also Fernchor auch und so, wo man gar nicht die Räumlichkeiten unter Umständen hat, das aufzuführen. Und da wird eben, werden eben alle Register gezogen, ja, auch Geräusche, das ist wieder, ja, wie bei Charles Ives, der hat auch Geräusche,
Kuhglocken und so dazwischen. Andere, hat, ja, sowas wie man schlägt irgendwie mit dem Bogen auf den Korpus der Geige oder solche, genau, Geschichten, also genau, andere Klänge auch.
Also ja, das ist wirklich ganz außergewöhnlich und ich meine, das ist dann sozusagen die Apotheose, also irgendwie der Höhepunkt der klassischen Orchestermusik, weil dann irgendwie, ja, ja, dann geht's irgendwie anders weiter.
Und es ist auch, was man, also was ich bei Mahler wirklich ganz interessant finde, ist, ist tatsächlich, sind auch viele der Klänge. Was er mit dem Orchester macht, was er für Klänge aus dem Orchester rausholt.
Ja.
Wenn man sich die fünfte, ja, Sinfonie zum Beispiel anhört, die, ja, ich sehr mag. Was da für Klänge plötzlich produziert werden, wie er orchestriert, wie er Instrumente zusammenstellt. Da gibt's in früheren Epochen oft gar keine so große Frage, wie das passiert, weil das sehr konventionell passiert. Und Mahler rekombiniert diese Dinge und macht und bringt Klänge aus einem Orchester raus, die echt auch ziemlich interessant sind oft. Mhm. Und die auch weiter benutzt werden, zum Beispiel in der Filmmusik, in der modernen,
ja,
Filmmusik.
Ja. Das ist der Übergang zur Filmmusik, ja.
Das ist, also hatte ich schon öfter irgendwie mal irgendwie Mahler, ja, zum Beispiel eben gerade die fünfte Sinfonie. Und dann kommt irgendjemand, das kam irgendwie, es lief bei mir zu Hause und irgendwie, ich hatte Besuch und dann kam irgendwie die Frage, aus welchem Film denn diese Musik wäre.
Ja, ich glaube, da ist was dran. Man hat auch tatsächlich, finde ja Filmmusik auch ganz interessant. Also ein Komponist, den ich dafür sehr gut halte, ist Hans Zimmer, der zum Beispiel auch die Musik für The Dark Knight gemacht hat. Und ich habe oft das Gefühl, dass die Werke von Hans Zimmer sozusagen die Fortsetzung sind von Gustav Mahler. Also es hat was, man könnte fast glauben, dass sich das fortsetzt. Also auch diese Klangteppiche und so. Also die Technik ist eigentlich bei Mahler schon da, nur ohne den Film. Also hier haben wir jetzt dann auch noch den Film dabei und das ist schon eindrucksvoll. Ja. Aber ich finde Mahler auch gut, was die kleinen Sachen angeht, die Lieder. Die Mahler-Lieder sind eigentlich alle, reißen einen irgendwie mit. Also diese Soldatenlieder, wo es ja auch einen ganz starken, das sind natürlich Volkslieder aus des Knaben Wunderhorn, also dieser Liedersammlung, die Texte. Da hat Mahler, der schafft es auch immer, die Gefühle nochmal richtig rüberzubringen. Also die Lieder sind zum Teil schrecklich, weil es eben auch immer um den Krieg geht. Und er macht da so eine Musik, dass man hinterher wie wirklich die Schrecken des Krieges fühlt und dann auch also total mitgenommen ist. Und am heftigsten ist es natürlich bei den Kindertotenlieder. Die Kindertotenlieder nach Texten des bereits erwähnten, fälschlicherweise erwähnten Rückert. Rückert ist ein Orientalist aus Erlangen, der eben auch Gedichte geschrieben hat. Auch oft ein bisschen experimentell, indem er also orientalische Sachen verwertet hat. Aber bei den Kindertotenliedern setzt er sich halt mit dem Tod seiner Kinder auseinander. Die sind natürlich auch im Text so, dass man mitgenommen ist. Und dann noch die Musik von Mahler. Also wenn man sich runterziehen lassen möchte, da ist man wirklich erschüttert.
Ja.
Obwohl es vielleicht nicht so ist, also im Gegensatz zu, wir hatten ja vorhin schon Komponisten, die einen fertig machen können, also deprimieren können. Das ist, glaube ich, eher bei Schubert. Die Kindertotenlieder sind eigentlich so, wenn man es überhaupt durchsteht, denkt man sich, meine Güte, geht's einem gut, ne, im Verhältnis. Also das ist wirklich eine ganz beeindruckende Musik auch. Also es ist nicht nur der Text. Wenn man den Text alleine liest, sagt man, okay, ja, so ein romantisches Gedicht. Aber mit dieser Wucht der Musik, die dazukommt, ist es halt dann wirklich, also werden die Gefühle erreicht. Ich denke, das ist auch das Besondere an Musik, dass es eben ja mehr erreicht, als vielleicht die Sprache allein vermag. Genau. So sind wir dann eigentlich
Ja.
Beim Titel unseres Podcasts, ja. Köstliche Musik. Köstlich ist ja ein seltsames Adjektiv, was nicht mehr so verwendet wird. Mhm. Man denkt, es habe was mit Kost zu tun, mit Essen.
Im Sinne von Verzehr.
Von Verzehr, das stimmt aber nicht. Das ist nämlich eine Lehnübersetzung, wie so oft. Wir hatten das, glaube ich, schon mal, dass so Lehnübersetzungen gemacht werden. Das ist tatsächlich die Lehnübersetzung zu Preciosus. Ne?
Also aufwendig.
Precius, der Preis eigentlich. Also
teuer, köstlich, aufwendig.
Teuer, aufwendig. Preziös, also künstlich im Grunde, in dem da viel Aufwand betrieben wurde. Und deshalb passt es eigentlich thematisch sehr gut. Und es ist auch ein Adjektiv, was schön zu Musik passt. Ich empfehle die Verwendung und ich empfehle daran zu denken, dass es nichts mit Essen zu tun hat, obwohl das immer wieder kommt. Ja.
Ich habe im Grimmschen Wörterbuch nachgeschaut, bevor ich hierher gekommen bin, weil ich mir schon dachte, dass da was kommt. Ja.
Genau. Ja, dann haben wir eigentlich doch also ziemlich alles abgegrast, was man abgrasen kann an klassischer Musik.
Ja, gut, ich meine, wir sind nicht zu Brahms gekommen.
Ach ja,
wir sind nicht zu Tschaikowski gekommen. Wir sind nicht zu Prokofjew gekommen, was ich sehr schade finde.
Das wäre dann noch. Das wäre dann nach Mahler.
Nachmaler,
da gibt es auch großartige. Also, das ist sicherlich richtig in der moderneren. Musik, ja.
Wir sind nicht zu Dvorak gekommen, was Dvorak. Auch schade ist. Also es gibt...
Wir haben Bartok sich mal erwähnt und haben nichts zu ihm gesagt. Bartok vorne betont, bitte. Ja. Obwohl das auch großartig ist eigentlich. Also ich glaube, wir müssen noch einen Podcast machen über moderne klassische Musik.
Ja,
moderne eben tatsächlich 19. bis 20. Jahrhundert. Dann ist das auch eine gute Fortsetzung.
Ja,
einstweilen vielen Dank.
Ja.
Vielen Dank auch an den Assistenten, der uns hier mit Tee versorgt hat.
Ja, danke sehr.
Und an die vielen im Chat, insbesondere Pnio, der hier viel beigetragen hat.
Viel gearbeitet hat hier.
Ja, wunderbar, dann brauche ich nicht mehr so viel zu machen. Und außerdem habe ich noch was über das Funktionieren dieses Pads gelernt.
Sehr gut.
Ja, dann...
Ja, schön war's. Vielen Dank.
Ja. Das denke ich auch. Und bis demnächst mal. Wir müssen das mal fortsetzen.
Wir setzen das fort. Ja. Dann, ja.
Also, tschüss.